Das ist schon lustig, dass ich, das wollte ich auch nochmal, jetzt die kleine Lobhudelei an dich, weil ich bin ja mit dir aufgewachsen, muss man ja sagen. Also wie wahrscheinlich viele, die hier sitzen oder die dich treffen. Das ist schon dann auch irgendwie so ein stranges Gefühl jetzt so mit seinem VJ von Anfang an irgendwie. Jetzt freut mich sehr, dass wir das machen. Freut mich sehr zu hören. So, jetzt ist das Eis gebrochen. Alright.
Songpoeten, der Podcast.
Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Songpoeten. Toll, dass ihr auch diesmal alle wieder am Start seid. Und ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast, über den ich mich ganz besonders freue. Wir kommen auch quasi so ein bisschen zumindest aus einer ähnlichen Ecke Deutschlands. Und bei mir ist heute Johannes Oerding. Ich freue mich total. Schön, dass du da bist,
hey,
Johannes.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich wollte erst mal ein bisschen was so über dich erzählen. Für den einen oder anderen Hörer gibt es wahrscheinlich kaum, aber derjenige, der dich nicht kennt oder nicht so über dein Leben informiert ist. Erzähl ich einfach mal ein bisschen über dich, Johannes. Fangen wir mal so an. Der schöne Niederrhein, Kleve, Geldern, Kapellen, das ist die Heimat von Johannes Oerding, da kommt Johannes her. Das muss man sich vorstellen für die Leute, die Gegend nicht kennen, das ist immer sehr weites, sehr flaches Land. Da gibt es ein paar schöne Bäumchen, dann ist der Rhein omnipräsent irgendwie überall. Das ist sehr idyllisch, das ist sehr schön und pittoresk, aber das ist natürlich auch tote Hose, da ist nicht viel gebacken. Und wenn man irgendwie ein junger Mensch ist, dann sind das so die Orte, an denen Stars entstehen, in denen man irgendwie merkt, dass Musik so ein total großes Versprechen ist, so von Freiheit oder davon, andere Dinge zu erreichen, mehr Leute zu erreichen und eine laute Stimme zu haben. Und manchmal muss man dafür auch Umwege gehen. Johannes zum Beispiel träumte von der Musik, sei da als Kind irgendwie zur Unterhaltung rheinische Lieder in irgendwelchen Skihütten in Österreich vorgesungen hat. Aber seine super musikalische Familie ist auch natürlich auch sehr niederrheinisch bodenständig, das ist man so in der Gegend da, und ist eine Arztfamilie, aus der er kommt, und so hat sein Weg erstmal zur Höchststrafe geführt, nämlich ein BWL-Studium in Düsseldorf. Das ist für jemanden aus Köln ist das nicht vorzustellen, das machen zu müssen, aber da hatte er dann selber auch keinen Bock drauf und ist dann schnell gewechselt nach Venlo, hat dann dort studiert, hat erstmal seinen Abschluss gemacht, wie sich das gehört, und gleichzeitig so mit dem Ende dieses Studiums fing er dann aber tatsächlich an, endlich seinen Traum zu leben und seinen Traum weiterzuentwickeln, ist nach Hamburg gezogen, um dort Musik zu machen, um dort als Musiker zu arbeiten, und hat dann ganz konsequent nur von und für die Musik gelebt, hat gesagt, ich will keine anderen Nebenjobs machen, mein Job ist die Musik, mein Nebenhaupt und alles Job und Leidenschaft ist die Musik, und ich will nur davon und dafür leben, und hat ein paar harte Jahre in Hamburg verbracht, aber ist volle Kanne durchgezogen, und wie das in den allermeisten Fällen so ist, zahlt sich harte Arbeit am Ende aus. Sein erstes Album erschien, er durfte plötzlich für Acts open wie Ich und Ich oder Simply Red oder so, und naja, um mal so ein bisschen die Vorspultaste zu drücken, weil wir darüber natürlich auch noch in aller Ausführlichkeit reden wollen. 4 Alben später ist Johannes eine Stimme, die aus dem deutschen Pop absolut nicht mehr wegzudenken ist. Die Songs, die Johannes schreibt, die drehen am ganz großen Gefühlsrad, ohne jetzt dabei kitschig zu sein oder so, sondern Johannes erzählt einfach Gefühle, die einen natürlich auch überwältigen, aber mit so einer klaren Stimme und bisweilen auch mit einer nötigen Ernsthaftigkeit und einer Wahrhaftigkeit vor allem. Das mögen manche Menschen pathetisch finden, aber wer noch nie so verliebt war, dass er ausflippen könnte, oder wer noch nie so am Boden zerstört war, weil er verlassen wurde, der werfe den ersten Stein. Also der weiß einfach, wer das erlebt hat, der weiß einfach auch, wie sehr einen solche Gefühle manchmal ergreifen können. Und das schafft Johannes einfach in seinen Songs zu vertonen. Was nicht heißt, dass er jetzt immer nur über das große Gefühl singt, aber die Idee, wie ein Gefühl funktioniert und was ein Gefühl ist, die begleitet, glaube ich, jeden Song, den er schreibt. Johannes vertont Emotionen ohne falsche Scham. Der macht es einfach. Manche Dinge muss man einfach aussprechen. Und niemand macht das so einfühlsam und stets klar wie Johannes Oerding. Auf seiner Wikipedia-Seite steht, dass er noch Mitglied bei den Pfadfindern in Kapellen ist. Da muss man ja jeden Tag eine gute Tat machen. Und deswegen, glaube ich, hat er diesen Titel zurecht verdient. Johannes Oerding ist the hardest working Pfadfinder in Showbiz. Herzlich willkommen.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Rede könntest du wahrscheinlich auf meiner Beerdigung genauso halten.
Das,
Nein,
das dauert hoffentlich.
Oder Lebenswerk, das Lebenswerk. Also. Oh Mann, das ist ja, und was ihr draußen nicht wisst, das ist alles hier handgeschrieben gewesen, aus einem kleinen Büchlein vorgetragen. Ja. Und das, also, hier hat sich wirklich jemand richtig Mühe gemacht.
Aus meinem Beatles-Notizbuch.
Unglaublich. Und da sind Sachen dabei, die habe ich schon verdrängt gehabt und nicht mehr gewusst. Also, das mit dem BWL-Studium Düsseldorf, das habe ich natürlich ganz, 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 ganz tief unten irgendwo vergraben. Aber vielen, vielen Dank. Da kann man immer leicht rot werden. Auch so.
Ja, das, naja, du hast ja einfach auch, das ist ja einfach irrsinnig viel, was du schon erreicht hast. Wir fangen einfach mal ganz von vorne an. Wie ich gesagt habe, du bist am Niederrhein aufgewachsen. Das ist ja echt eine super schöne Gegend, so sehr idyllisch.
Genau, also es ist wirklich so ein bisschen die deutsche Provence, sage ich immer. Also es ist wirklich so satte grüne Wiesen, überall Kühe und Pferde und Tulpen an den Grenzen zu Holland und viele Gärtnereien, Blumen. Also es ist eine schöne Gegend, aber du hast es auch schon gesagt, es ist halt eben nichts los, so, also meiner Meinung nach. Und gerade für junge Leute, die irgendwie ja doch vielleicht vorhaben, ein bisschen was zu erleben in ihrem Leben, raus wollen und ja, sich eben auch vielleicht Gehör verschaffen wollen, muss man dann eben auch die Reißleine ziehen und glaube ich, dahin, wo eben diese Bühnen sind, wo man sich Gehör schaffen kann.
Und du hast 4 Geschwister, habe ich gelesen.
Genau.
Und deine Eltern sind Ärzte oder dein Vater ist auf jeden Fall Landarzt, wie man schon sagt. Das ist dann einer, der muss dann von Dorf zu Dorf fahren oder von Wohnung zu Wohnung fahren und die Leute zu Hause behandeln und so.
Genau, nicht mehr in die Praxis schaffen. Klassischer Landarzt, wirklich noch mit Hausbesuchen und so. Teilt sich jetzt den Job mit meinem ältesten Bruder, der auch Landarzt geworden ist. Der macht also Sprechstunde. Mein Vater fährt immer noch, cruist immer noch rum und Mutter war Krankenschwester.
Ah ja.
Dann mit 5 Kindern aber ein bisschen stressig geworden.
Ja. Bist du der Jüngste oder
ich bin der Vorjüngste sozusagen. Nur noch eine kleine rothaarige Schwester, unser Nesthäkchen. Es ist so, das Schöne ist, die sind alle da geblieben. Also schön insofern, das heißt, wenn ich mal zu Besuch bin,
dann
sehe ich
da.
Alle und alle super. Sind da und man muss nur irgendwie einen Tag lang alle abklappern und man hat alles erledigt für ein paar Monate wieder.
Aber das fand ich ganz interessant, als ich irgendwo gelesen habe, dass wirklich alle in deiner Familie Musik gemacht haben. Und da habe ich mir das aber dann so ein bisschen, weil wenn ich dann so an den Niederrhein denke und eben, wie gesagt, auch dass dein Vater Arzt ist, dann hat man ja direkt so ein bisschen so ein Haus vor Augen und so etwas Bildungsbürgertum und so die Bücherwand im Wohnzimmer. Und dann hat man auch so ein bisschen so ein Hausmusikbild vor Augen mit den Eltern, also deine Eltern spielen beide Gitarre, habe ich gelesen, und die haben die aber dann so ganz tief unterm Arm geklemmt und so nach Noten gespielt?
Oder ja, ich glaube noch nicht mal so gut. Also das stimmt schon, es war ein relativ, konservatives Umfeld und bürgerliches. Und ich glaube, es ist auch übertrieben zu sagen, dass alle musikalisch virtuos waren. Also wir treffen alle die Töne beim Singen. Das heißt, wenn man so im Chor singt, dann klingt das schon nach was. Aber Mutter konnte 3 Akkorde auf der Gitarre, Vater 4 und dann. Und
also Punkrocker
eigentlich. Genau so. Und dann hatte ich auf jeden Fall schon mal 7 und das war schon mal, ging weiter. Und meine älteren Geschwister, die das war dann so, die mussten noch so Klavier lernen. Weißt du, meine Eltern waren so, die sagten, ja, Klavier muss man jetzt auch lernen. Das muss man muss ein Instrument in deinem Leben lernen. So, und das hat dann geklappt bis zu den ersten 3 Geschwistern, und dann kam ich irgendwie und habe dann die schlechtesten Noten von meiner 95-jährigen Klavierlehrerin Frau Cecilia Brei bekommen, die auch immer eingeschlafen ist, während ich Klavier spielte. Okay. Und irgendwann hatte ich den Trick halt raus. Sie hat weiter geschlafen bei der Stunde, wenn ich einfach nur eine Taste die ganze Zeit immer gedrückt habe. Also saß ich da immer noch C, 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 kein Witz, 3/4 Stunde lang und bis die Uhr, ich habe immer auf die Uhr geguckt, dann war die Zeit vorbei, habe ich aufgehört und dann wachte sie auf und das, ja, okay, befriedigend. Und schrieb in so in altdeutscher Schrift in so ein kleines Notenheftchen, so Sütterlin-mäßig da befriedigend rein. So. Und ich hatte nur 3, weil sie immer gepennt hat und nicht wusste, was sie mir geben sollte. Und ja, irgendwann haben meine Eltern das auch geschnallt, dass ich da nichts lerne.
Na. Weil wenn du dann was vorspielen sollst zu Hause an Weihnachten oder so, hast du, ey, spiel das große Lied vom C.
Ja, genau, das große Lied, genau. Ich wollte halt immer direkt eine Gitarre haben und die hatte ich auch und ich bin eigentlich nach diesem Klavierunterricht immer in mein Zimmer gegangen und habe einfach E-Gitarre gespielt. So. Ja. Ich hatte dann schon sehr früh eine E-Gitarre und so einen ganz, ganz schlimmen Peavey-Heavy-Metal-Verstärker, wo ich einfach so laut Gitarre gespielt habe, weil es einfach mit 7 Akkorden richtig gut geklungen hat.
Der, also, der gute Peavey, den gab es immer so im Set, ne? Ja, direkt mit einer Gitarre zusammen.
Ja, Mann,
oder so.
Mit so einem geilen Pedal, sowas.
Stimmt, der war geil. Naja, auf jeden Fall hattest du dann zumindest so einen halbwegs musikalischen Background von zu Hause. Also zumindest
schon.
War schon klar, dass Musik irgendwie was ist, was man, was auch so ein bisschen Fleiß sozusagen kostet und Mühe. Du hast dann Schülerbands gespielt. Ich weiß nicht, ob du die auch alle gegründet hast oder bist du auch mal in einer Band
eingestiegen? Doch, ich war eigentlich immer Gründungsmitglied. Bei einer Band wurde ich, glaube ich, gefragt, da fehlte halt noch ein Sänger. Und,
weißt du noch, wie deine erste Schülerband hieß?
Ja, wir haben uns die Stromschnellen genannt. Da habe ich letztens noch eine Kassettenhülle gefunden, die wir so selbst gemalt hatten. So. Ja. Die Stromschnellen, da hatte ich so einen Wasserfall gemalt irgendwie. Warum? Wir haben wirklich einfach nur so, wir haben eigentlich dann am Anfang nur so Punk-Songs tatsächlich und so Hardcore-Songs nachgespielt. Ja. Das hat gut funktioniert in einer alten Garage, wie man das so macht auf dem Dorf. Und irgendwann merkte ich immer von Band zu Band, dass ich immer ein bisschen mehr wollte als alle, die da mitgespielt haben. Und so.
Ja,
der Klassiker, so hast du, wer spielt Bass? Und es gab keinen Bassisten, dann spiel du mal Bass. So. Ja. Und der konnte aber keinen Bass spielen und hat auch nicht geübt. Und dann irgendwie hat man immer so gewächst von Band zu Band. Und die größten Heroes waren halt immer die so in der Oberstufe halt diese Schülerbands hatten. Und die standen dann da und haben immer auf den Karnevalsfeiern oder auf den Schülerfesten da gespielt. Und das waren für mich die größten Helden. Ja, und da stand ich in meiner ersten Reihe und habe gesagt, das will ich auch. Das zieht sich bis heute halt allerdings sogar durch. Ich bin dann das erste Mal, als ich nach Hamburg gegangen bin, war ich 17 und stand bei einer Band, die nannte sich Soul Lounge. Davor war der Sänger Roger Cizzo. Und Roger hat so geil gesungen, Soul und R&B gesungen, dass ich dachte, das, was der Typ da macht, das will ich auch machen. Und zwar am besten noch mit der Band. Und irgendwie 5 Jahre später war ich der Sänger von dieser Band. Ja. Und so weiter und so weiter. Und bis heute stehe ich manchmal vor Konzerten, ob das jetzt bei Joe Cocker Support war oder wo ich dachte, Mann, da kann man sich auch wieder so viel abgucken irgendwie. Und ich glaube, das war mit auch ein Geheimnis, dass man irgendwie versucht hat, möglichst viel aufzusaugen bei anderen Künstlern, aber auch eben bei anderen Musikern. Also ich gucke bis heute noch, welchen Akkord hat der Gitarrist gespielt, den kenne ich ja gar nicht so irgendwie. Oder wie spielst du das und so, dass man halt immer weiterkommt. So. Ich glaube, das macht Sinn.
Das ist ja auch, ich meine, das ist ja auch gerade als Teenager total cool, zu älteren Musikern aufzublicken und so, ne? Also ich weiß noch, bei uns war damals mal ein Abi-Scherz an der Schule, ich komme aus Wessling, das ist zwischen Köln und Bonn, so ein kleines Örtchen, und dann war Abi-Scherz und dann haben die eine Band gebucht, morgens, die dann, die haben die Schule zugemauert, den Eingang, und dann noch eine Band davor gestellt, die dann da gespielt hat, und der Sänger war super verkatert, der war so voll am Ende und stand dann da vor diesen Fünftklässlern, Sechstklässlern, die alle so, hä, was ist denn hier los? Und das Erste, was er gesagt hat, war, so, moin, wir haben ja alle schon mal gefickt. Die ganze Schule war am Jubeln, die ganze Lehrer so. Also wir fanden den sich super cool alle.
Ja klar, auf jeden Fall. Das ist wirklich so, die hatten einfach schon Rock'n'Roll damals. Ja, das war natürlich, das konnten auch Schülersprecher sein und irgendwelche Streber eigentlich, aber sobald die eine rote E-Gitarre umgeschnallt hatten und da standen, waren das einfach meine größten Helden. Und wenn man die ja noch persönlich kannte und mal fragen durfte, ey, sag mal, was spielst du denn da für eine E-Gitarre und kannst du mir helfen? Ich möchte auch eine kaufen bei Musikschule Behn irgendwie so. Ja. Dann hatte man schon mal den ersten Draht in die große, weite Rock'n'Roll-Welt. So, das war schon stark.
Dann kam natürlich der Part, den wir gerade eben auch schon kurz besprochen haben. Junge lernen was Ordentliches. Also für dich war dann Musik natürlich ein großes Ziel, ein großer Lebenszweck, aber der Background, aus dem du kamst, oder wahrscheinlich hast du es dir auch selber so gedacht, ist, naja, erstmal irgendwie irgendwas in der Tasche haben, worauf ich mich im Notfall noch zurückziehen kann. So als Plan B.
Ja, genau. Wo du gerade noch mal deine Herkunft erwähnt hast, wir haben dann mit der letzten Schülerband, die so noch erfolgreich war auf regionaler Ebene, haben wir sogar dann eine CD aufgenommen in Troisdorf.
Rufkeller war das.
Troisdorf, ne? Ja. Rufkeller. Das war für mich schon das Größte. Ich habe gesagt, jetzt habe ich es geschafft.
Ja.
Weil wir haben hier so einen ganz schäbigen Studio, irgendwie irgendeiner von den Fanta 4 oder einer, der die Fanta 4 kannte oder irgendwie der Fußballtrainer war, da aufgenommen hat. Das war für uns natürlich ein riesen Ding. In Troisdorf also haben wir dann unsere Platte gemacht. Aber ja, wollte halt keiner hören so richtig. Aber auf dem Dorffest haben wir sie ganz gut verkauft noch. Und klar, meine Eltern waren so weit weg natürlich von so einer Musikindustrie, inhaltlich,
ja.
Und dementsprechend ich auch. Also ich natürlich habe ich alles aufgesagt, aber ich dachte auch, Musiker, das ist halt so, das ist eine ganz komplett andere Welt, Berufsmusiker. Das ist so, das ist schon ein Hobby und das wird man, wenn man vom Niederrhein kommt, nicht. Mhm. Macht man nicht. Da träumst du halt
also davon. Übrigens so. Aus dem Nachbardorf von Kapellen Sonsbeck, da kommt ja Susi her von Klee.
Ja, stimmt, Susi, genau, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Kevela und Sonsbeck, da kommt sie her.
Genau. Ach, echt? Und die anderen Jungs kommen aus Geldern und so, also die kommen ja auch alle vom Niederrhein. Ja,
stimmt, sie hat mir mal irgendwann, haben wir uns mal getroffen, hat sie mir so erzählt, dass sie mal bei meinem Vater in Behandlung musste, als er Notdienst hatte. Musste wohlgemerkt. Ihr war bis heute wahrscheinlich nicht klar, ob es ein Tierarzt war oder ein richtiger Arzt. stimmt, Susi, genau. Ja, da sind einige Gewächse, tatsächlich kommen auch vom Niederrhein. Das jetzt fällt mir kein zweiter ein. Ja, doch, warte, es gibt noch...
Ist Tom Lieber, kommt der nicht auch aus der Ecke?
Tom Lieber zum Beispiel, so. Dann gibt es noch Tom Albrecht, gibt's also, dann gibt es Martin Engelin, der Bassist von unter anderem so Klaus Lage und so. Ja. Also es gibt schon ein paar gute Musiker, die auch aus der Gegend kommen. Aber wo war ich stehen geblieben? Genau, dann kommt dieses dunkle Kapitel. und ich habe es tatsächlich so gemacht, weil ich erstmal nicht wusste, wie viele, was mache ich denn jetzt? Abitur habe ich so hingekriegt, gut, super. Aber jetzt gehen die anderen, die machen Zivildienst, ein paar gehen zur Bundeswehr. Das muss ich ja alles nicht, weil ich war dritter Sohn, ich musste das nicht. Das heißt, ich musste sofort irgendwas machen. Musste schon viel früher als alle anderen irgendwelche Bewerbungen raus und hast nicht gesehen. Und dann habe ich das also ein bisschen aus Nichtwissen, was ich machen soll, Verzweiflung. Und Beruhigungstablette für meine Eltern, dann mich erstmal eingeschrieben, so überall. Und dann wurde ich aufgrund meines nicht ganz so guten Abiturs nicht wirklich genommen erstmal. Dann bin ich immer weiter irgendwo hingerutscht, nach Jena und Gera und was weiß ich, irgendwo da, wo keiner hin will auf jeden Fall. Und heute ärgere ich mich, weil ich finde Jena eine mega geile Stadt, also gerade als Studentenstadt. Ich weiß nicht, ob das damals schon so war. Und dann wurde ich irgendwie nach Düsseldorf verfrachtet, dann noch nicht mal für BWL, sondern erstmal für Anglistik und Informationswissenschaften, weil ich habe mich zusätzlich da eingeschrieben. Ja. Ich weiß bis heute nicht, was Informationswissenschaften sind, aber Anglistik klang gut. Und dann bin ich so ein halbes Jahr später erst angefangen da mit BWL und habe sofort gemerkt, das ist...
BWL ist dann auch wirklich, wenn einem gar nichts einfällt.
Ja, wirklich Albtraum. Ja. Dann habe ich irgendwie... Eine damalige Freundin hat von Holland erzählt und dass das Studieren da viel, viel toller ist und mit viel mehr bunten Bildern und kleinen Klassen und überhaupt kannst du eine Sprache lernen. Und dann bin ich nach Venlo gegangen. Venlo war ja Grenzstadt bei uns.
Genau, das ist ja direkt um die Ecke.
Genau.
Das hört sich sonst so weit weg an für die Leute, aber es ist wirklich so, da kann man so rüber spucken.
Und ich kann sagen, ich habe im Ausland studiert. Also, und das war auch nachher der Gag, weil wir mussten innerhalb des Studiums in Holland, mussten wir natürlich auch Auslandssemester machen. Und die habe ich natürlich dann immer so gelegt, dass ich sie in Hamburg machen konnte und währenddessen halt eben Musik machen konnte und auch schon auf meine ersten Touren gehen. Also das war von langer Hand geplant dann irgendwann, dass ich sagte, okay, jetzt habe ich geschnallt, studieren ist nichts für mich, ich möchte keinen richtigen Beruf haben, ich möchte Musik machen, wie kriege ich das am besten hin? Und dann habe ich alles darauf ausgerichtet, ich habe meine Diplomarbeit über Musik geschrieben, also Musik in Verbindung mit Manipulation und eben auch Wirtschaft und so weiter. Dann eben die Auslandssemester in Hamburg, das war schon dann irgendwie so, wurde es immer klarer, dass ich das machen möchte. Und als der Stift dann letztlich fallen gelassen wurde mit der letzten Prüfung, die ich eigentlich nicht bestanden habe, aber bis heute, ich glaube, es ist verjährt. Vielen Dank, Herr Dr. Gerhäuser. Ich weiß, dass er mich hat bestehen lassen, obwohl ich durchgefallen bin, weil er auch gespürt hat, dass ich da weg muss. Und ich hatte die erste Klausur schon verkackt. Und das war schon die Nachschreibeklausur und mir fehlten halt ein paar Punkte. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, Herr Oerling, ist ähnliche Ding hier und außerdem sind wir auch froh, wenn Sie weg sind. Also man, gehen Sie Ihres Weges, aber gehen Sie. Irgendwie so, gehen Sie mit Gott, aber gehen Sie. Und das ist ganz lustig. Ich habe ihn dann nochmal viele Jahre später auf einem Konzert in Krefeld, stand Herr Dr. Gerhäuser irgendwann vom Backstage und dann hat er mir die Geschichte erzählt. Und und dann ging Musik los. Während des Studiums war ich schon irgendwie, ich plapper einfach durch.
Ich unterbrich mich einfach. Also ich hack dann zwischendurch ein. Ich fand das ganz schön, was ich irgendwo gelesen habe, dass du so die letzten Sätze deiner Abschlussarbeit oder so hast du bereits irgendwie irgendwo im Backstage-Raum per Hand geschrieben oder im Tourbus geschrieben. So.
Das stimmt. Da war ich mit der Band Soul Lounge unterwegs, ehemals Cultured Pearls, die Band. Und dann habe ich wirklich auf dem Tourbus, hinten auf der Reihe, ich war ja der Jüngste, ich musste ganz, ganz hinten in der Ecke sitzen. Und dann habe ich die letzten Kapitel geschrieben, letzten Seiten geschrieben und habe das dann immer irgendwie Sven Bünger, das war der Bandchef, gegeben zum Korrekturlesen und so. Und liest du auch nochmal drüber. Ich war immer nicht so gut in Rechtschreibung. Und das bleibt hängen, sowas irgendwie. Ja. Und es hat funktioniert. Also es war mit Sicherheit nicht die beste Arbeit, aber es war ein Thema, erstens, was mich dann so halbwegs interessiert hat. Und irgendwie.
Nee, du hast vor allem hast es durchgezogen, das ist ja dann
ja, am genau, Ende das, was genau. Ich glaube, das hat dann auch meinen Eltern gereicht irgendwann. Aber so, wenigstens hat er es durchgezogen. Ja. So, jetzt ist gut, jetzt mach, was du willst. Und, ja. Das war schon so ein bisschen die Haltung dann. Und dann ging es ja los. Und
wie war denn dann so die Zeit in Hamburg als Musiker? Du hast jetzt schon erzählt, du warst mit Soul Launch unterwegs. Mhm. Und hast ja wahrscheinlich für verschiedene Projekte, ich habe auch gelesen, du hast irgendwie, warte mal, was hast du gesagt, du hättest, warst Studiosänger, hast auch auf der Reeperbahn irgendwie Auftritte gemacht und so.
Ja, also ich habe mir dann das Ziel gesetzt, ich möchte erstmal meine Miete bezahlen können, nur von so Sachen, die mit Musik zu tun haben. Und das habe ich dann irgendwie angegangen, indem ich halt wirklich so diverse Produzenten angeschrieben habe. Ich hatte schon zu der Zeit mit Leuten gearbeitet, gesagt, wenn ihr was habt, irgendwie, ich singe auch für andere Leute irgendwas ein. Die Hauptsache, ich komme vorbei, kann hier bei euch rumhängen und singe die Sachen ein und kriegt da irgendwie 100 Mark für. Nee, Euro waren es schon, 100 Euro gab es da am Anfang. Dann wurde es mal mehr, dann heute ist es ganz wenig wieder, wenn man sowas macht. Und und dann nebenbei immer meine eigenen Sachen auch immer so mit untergebracht in so Auftritte, wenn ich mit so einer Soulband oder so einer Gala Funkband irgendwo aufgetreten bin als Sänger, habe ich dann immer schon, kann ich hier heute Abend noch ein, zwei Songs von meinen, können wir die spielen, immer schon so ausprobiert. Und das war schon deutschsprachig so und ging dann so los und irgendwann kriegte ich dann so ein Engagement im Angie's Nightclub auf der Reeperbahn. Das war ist bis heute, glaube ich, einer der letzten richtigen Live-Clubs, wo wirklich am Wochenende ab 11 Uhr bis 4 Uhr nachts irgendwie Live-Musik läuft. Und das waren harte Arbeitszeiten, aber irgendwie, ich mochte dieses Milieu ja auch immer so.
Ist da, ja auch eigentlich viel, so wie die Beatles, ne?
Ich habe also viel auch da genau wie die Beatles, gerne rumgegammelt, da auch auf der Reeperbahn und St. Pauli. Das war schon, das hat einfach eine Anziehungskraft und ist auch klar miteinander verbunden, so dieses Milieu mit Musik und überhaupt dieser Unterhaltungsbranche bis heute. Und dass ich mochte das immer sehr, weil es einfach wahnsinnig inspirierend war. Ich habe jetzt, glaube ich, auf der aktuellen Platte auch einen Song, der heißt Leuchtschrift große Freiheit und ist einfach inspiriert von den ganzen Neonlichtern da, die ich mal mehr oder weniger nüchtern einfach so sehe oft. Ne? Und genau, dann kam ich immer gut klar mit den Sachen und irgendwann merkte ich aber, okay, jetzt drifte ich ganz schön in diesen, ich sag mal, Trott rein, dass ich hier immer nur noch so Auftritte habe mit einer Band, wo ich Songs von anderen Menschen singe. Das heißt, ich muss wieder mehr mit meinem Zeug und hab dann mehr geschrieben wieder und bin dann wieder mit so Produzenten, die ich kannte aus Lüneburg, Hamburg. Und dann geht das so seinen Weg. Also man lernt dann einen Produzenten kennen, mit dem macht man mehr, dann klappt es wieder nicht, dann arbeitet man mit anderen Leuten zusammen, dann hat man so eine Handvoll 5, 6, 7 Songs, die man mal gerne als Konzert ausprobieren möchte, dann auf einmal sprechen einen so Leute von Plattenfirmen an, die einen zufällig gesehen haben und von Verlagen und
Netzwerken.
Genau, da fing man an, so die Leute kennenzulernen und aber das war alles noch der Prozess, wo man selber herausfinden musste, was will man eigentlich machen, was will man sagen. Ich war Anfang 20, Mitte 20, da hatte ich auch noch nicht so viel zu sagen, sag ich mal. Also da musste ich wirklich dann genau rausfiltern, was macht Sinn und was nicht und was ist überhaupt erzählenswert und kein Blabla. Und wie will ich klingen? Wie soll mein erstes Album klingen irgendwie? Und dann gab es ein Indie-Label, was mich gesehen hatte. Und die sagten, im Gegensatz zu den Major-Labels, die auch mal vorbeikamen und guckten, sagten die, genau so, wie du es machst, so wie du es heute gemacht hast, das würden wir gerne so mal im Studio aufnehmen und auf Platte rausbringen und einfach mal veröffentlichen. So. Weil die Majors, die wollten immer, ja, müssen wir noch hier und da mit dem Produzenten und vielleicht musst du dir nochmal die Haare rot färben und irgendwie, was weiß ich, irgendwie immer so ein bisschen am die wollten immer was verdrehen und so. Und dann bin ich mit dem Indie-Label gegangen und das ist ganz lustig, denn bis heute irgendwie ist dieses Indie-Label ist nicht mehr mein Label, aber es ist mein Management und meine besten Freunde. Und unter anderem sitzt Anna da, die auch noch von diesem Indie-Label ist. Wir kennen uns mittlerweile seit über 11 Jahren. Und so hat sich dann auch mein Weg auch weiter vollzogen, dass ich halt relativ lange mit Leuten zusammengearbeitet habe. Ich arbeite bis heute mit den gleichen Produzenten seit 5 Alben. Ich arbeite bis heute mit der gleichen Band zusammen, mit dem gleichen Label. Also danach kam das Major-Label, also auch mit der Sony arbeite ich seit 8 Jahren mittlerweile zusammen. Das ist schon irgendwie, das merkt man schon, dass man dann irgendwie auch ja ein Fundament und eine Basis hat und man fühlt sich auch so ein bisschen untouchable, weil es kann eigentlich nichts passieren. Ja. Wenn man Leute hat, die einen mal auffangen, egal ob man ein Album floppt oder irgendwie was nicht so funktioniert, wie sollen wir, man weiß, es kommen immer Leute und man hat immer die Leute, die einen auch wieder einfach begleiten durch diese Zeiten.
Ja, ist ja auch, dann hat man ja auch ein gewisses Vertrauen, ne, in die Leute, mit denen man zusammen. Das ist ja irgendwie ganz praktisch, gerade für kreative Musik, dass man da sich auch darauf verlassen kann, dass die vielleicht dann sogar auch, wenn man irgendwie, wenn du jetzt morgen mit einem Techno-Album ankommst, wenn die sagen würden, Johannes, also ja, auf jeden ganz Fall, nett, genau, aber also, überleg doch nochmal.
Also man muss natürlich, also ich will jetzt auch nicht komplett eine Lanze brechen für alle Plattenfirmen dieser Welt, weil das ist, glaube ich, wirklich eine Geschichte, die ist, beruht einfach auf Menschlichkeit. Also wir haben einfach ein Team gehabt und wir sind, dieses Team blieb ganz schön unverändert mit der Zeit und wir sind gemeinsam gewachsen, gemeinsam Erfolg gehabt und das hat uns so zusammengebracht. Mhm. Ich kenne natürlich auch ganz, ganz viele Schauergeschichten von Kollegen und Kolleginnen, die auch einen großen Deal gehabt haben und das nächste große Ding waren und dann eben nicht so gut über ihre Partner, wie auch immer, reden. Das gibt's alles noch und da bin ich echt froh. Andererseits denke ich auch, man hat es auch ein bisschen selber in der Hand, wie man mit Menschen umgeht. So gehen die auch mit einem um. Und ich weiß nicht, ob im Techno-Album, ob ich da, ich glaube, das würden sie mir wahrscheinlich sogar auch noch durchgehen lassen. da wird schon mit dem Kopf geschüttelt.
Da werden viele Köpfe geschüttelt. Aber sag, nochmal ganz kurz zurück, wie war das denn, ich meine, du hast wirklich, ich habe ein Interview in der Hinz und Kunst gelesen, wo du gesagt hast, du hast einfach 7, 8 Jahre wirklich am absoluten Limit gelebt, warst irgendwie immer in den roten Zahlen, hast irgendwie immer in WGs gewohnt oder halt ein bisschen außerhalb, weil man sich in der Stadt, kann sich das halt kein Mensch leisten, irgendwie, der nicht viel Geld verdient. Wie war das denn dann, als du deinen ersten Plattenvertrag hattest? Das muss doch dann der Hammer gewesen sein, oder? An dem Tag musst du doch irgendwie so, oh, heute kaufe ich mir mal ein Rotkäppchen-Sekt.
So. Heute hau ich mal richtig auf die Kacke, heute gibt's naturtrüben Apfelsaft. Ja, genau. Nee, es war, also es ist, ich glaube, das kennt jeder, es war einfach, so ein Musikerleben ist eigentlich nichts anderes als so ein Studentenleben, vielleicht mit mehr Freizeit sogar noch. Ja. Und, aber man, ich hatte mir das auch so als Ziel gesetzt, ich wollte nicht irgendwie angewiesen sein, ich wollte nicht abhängig bleiben von meinen Eltern, ich wollte nicht dahin gehen und sagen, könnt ihr mir Geld geben oder irgendwie noch nebenbei Pizza-Taxi fahren. Ich wollte gezielt nur Musik aufsaugen. So. Und das waren natürlich harte Zeiten dabei, aber man musste ja auch nicht so viele Steuern zahlen. Man hatte nicht so viele Rechnungen auf dem Zettel als junger Mensch, wie man das heute macht. Ich hasse es heute, den Briefkasten aufzumachen. Ich freue mich. Früher hat man sich ja gefreut, wenn man den Briefkasten aufmacht, weil man da eine nette Postkarte drin war von irgendjemand. Heute freue ich mich, wenn nichts drin ist. Das hat sich schon ganz schön gewandelt, aber das kennt, glaube ich, jeder einfach. Das ist einfach normal erwachsen werden. Und als ich den ersten Plattenvertrag hatte, da habe ich tatsächlich gedacht, jetzt geht's los hier. Das ist jetzt Hollywood. Ne? Also
war das ein Zeitpunkt, das frage ich mich immer, weil so 7, 8 Jahre ist echt lang. Das ist doch eigentlich, das müsste doch eigentlich ein Zeitraum sein, wo spätestens dann so die ersten Zweifel kommen, wo man sich so denkt, oh, ist das jetzt wirklich hier so der richtige Weg? So richtig scheint es nicht aufzugehen.
Ich kann mich nicht mehr richtig an diese Punkte erinnern. Also mir erzählen heute Wegbegleiter aus dieser Zeit, dass ich auch Phasen hatte, wo ich extremst verzweifelt war und wo ich auch ungeduldig war und oftmals sagt, wieso geht's hier nicht voran? Aber die sagen, die meisten Leute, die, wenn sie heute, hält ja einer mal eine Rede über einen oder so, wenn man mal irgendwie irgendwo ist und dann erzählen oft die lieben Freunde, er ist halt jemand, der hat halt irgendwie immer weitergemacht. Also er hat nicht aufgesteckt, sondern ist immer seinen Weg gegangen, weil er irgendwie ein bisschen größere Ziele sich gesteckt hat. Ja. Das ist das, was ich immer höre, was meine Wegbegleiter so über mich erzählen. Ich kann mich da nicht mehr so richtig dran erinnern. Ja, also
vergiss mal.
Ich habe natürlich heute auch Phasen, wo ich denke, oh fuck, wieso läuft der Song nicht im Radio oder warum passiert das und warum dieses und jenes. Aber auch das habe ich, glaube ich, gelernt. Es kann in dieser Branche nur nachhaltig funktionieren, wenn du auch einen relativ nachhaltigen Werdegang Step für Step gemacht hast. Also ich glaube, nur so sammelst du ja im Schritt für Schritt Leute ein, die sich über einen längeren Zeitraum mit dir auseinandersetzen, nicht nur teammäßig, sondern auch Zuhörer, Fans, so eine Gemeinschaft, die einfach dich als Person dann auch mag. Und weil sie dich als Person, also weil sie deine Musik liebt und dann dich als Person mag, bleibt sie halt eben auch da und verbindet dann noch viel, viel mehr mit über diese Jahre. Und das ist der Grund, der mich so beruhigt schlafen lässt, dass ich weiß, ich habe so ein Fundament, dass ich, egal was passiert, es kommen wahrscheinlich immer mindestens 300 Leute zu einem Konzert, egal was passiert. Also egal, wie schlecht die Musik wahrscheinlich noch wird. Aber das ist ein recht beruhigendes Gefühl. So.
Du hast dann für verschiedene große Acts plötzlich Vorband gemacht. Also ja. Opener für Ich und Ich, was ja irgendwie schon, die ja damals irgendwie auch schon fett Hallen gefüllt haben.
Man glaubt es kaum, ne?
Für Simply Red. Für Simply Red auch.
Ja, geil.
Und dann, was ich so geil finde, es erwähnt immer kaum einer, aber es steht auch im Wikipedia-Eintrag für Nebio.
Ja, geil. Du, ich kann mich auch
mal. Also ich finde immer noch It's Only Three Words ein super Song. Amore per Sempre.
Das war ein Hit. Ja, auf jeden Fall. Also, Amore per Sempre, da hab ich sogar einmal mit ihm das als Duett gesungen. Da habe ich das wirklich so abgefeiert. Und man kann ja sagen, was man will. Nee, wir waren ein richtig guter Typ. Und ich fand das damals, das war unser erster Support. Mhm. Wir sind da als Trio mitgefahren und durften direkt so mit in Nightliner rein. Ja. Das war so unsere erste, ich sag mal, Tour so mit meinem eigenen Zeug, so als Band und so. Ja. Und krassen Nightliner von innen gesehen. Und und das war ja Nevios große Zeit sozusagen, also wirklich nach den...
der war ja, glaube ich, Zweiter oder war der Erste?
Genau, ich glaube, der Zweiter war er.
Bei Deutschland sucht den Superstar.
Gefühlt Erster irgendwie so und ja. Das war ein richtiger Hype und ich habe da jeden Support auf meiner Reise immer so gesehen, ich versuche einfach möglichst viele Menschen einzusammeln und einfach Erfahrung zu sammeln auf der Bühne, auch vielleicht bei einem Publikum, was jetzt nicht meins ist oder nicht zu mir passt. Deshalb, ich habe ja auch, was ich mit den Scorpions zusammen gesungen oder wie mit Joe Cocker, wo ein komplett anderes Publikum ist, Xavier Naidoo, Söhne Mannheims, da waren alles dabei irgendwie und ich glaube, in jedem Publikum stehen immer so Leute, die man erobern kann und mitnehmen kann und so haben wir die ersten CDs verkauft nach den Konzerten, wirklich so fischverkäufermäßig rumgeschrien, hier, komm ran, alle, Makrele, Lachs. Und uns auch so einen Namen gemacht, weil natürlich, wir haben dann so viel verkauft manchmal nach den Konzerten, dass die Leute, was, wie viel hat der verkauft? Plattenfirmen, oh, was, der hat nach dem Konzert 500 CDs verkauft? Oh, das ist ja, das wo ist er gesigned? Ach, der Scheiß, der ist schon weg, da müssen wir dran und so weiter. Also das, man hat so selber so einen kleinen Hype gesorgt, durch so Live-Support. Schöne ist immer noch, wo ich heute gerne mich dran zurückerinnere, als Support, wenn du da einen halbwegs guten Job machst und die Leute irgendwann in der Tasche hast, die Presse ist immer so nett zu dir, weil die wirklich sagt, oh, was für ein toller Support-Eck und wirklich die Support-Bild war noch besser als der Headliner und das hat sich natürlich geändert, wenn man dann selber Headliner ist, ja. ist dieser Welpenschutz halt weg und das...
Ja, weil die beim Support immer noch so dann so tun können, als hätten sie was entdeckt und
ja,
so.
Genau,
ne?
Die Trüffelschweine waren wieder unterwegs und
ja, aber ich zum Beispiel bei Simply Red, ne? Also du hast ja da Vorband gemacht und zum ersten Album, das war dann vielleicht noch nicht so bekannt, irgendwie vor allem nicht beim typischen Simply Red-Hörer, das würde ich jetzt als Formatradio-Hörer einstufen. Ja. Dann kommst du auf die Bühne und dann guckst du erstmal in so 2000 super leere Gesichter, die irgendwie ein Bier trinken wollen und irgendwie hören wollen, irgendeinen Simply Red-Song hören wollen, wo sie ihre Freunde das erstmal geküsst haben oder so. Und die sehen da jetzt einen jungen Typen mit Hut und Gitarre, der ihnen auf Deutsch was vorsingt, das ist doch erstmal, da muss man auch erstmal in wirklich ganz viele leere Augenpaare blicken.
Ja, oder? War auch so. Und ich sag mal, es ist immer schon so, man kommt raus und da klatscht dann erstmal keiner. Ne? Also ein paar Versprengte klatschen, weil sie denken, jetzt kommt die Band von Mick Hacknell raus. Aber dann kommen wir raus, so Jungs irgendwie mit Hosenträger an und was weiß ich, was wir uns da alles überlegt hatten. Ich hatte einen guten Trick, den habe ich bis heute noch, wenn ich vor Leuten spiele. Ich sag mal raus, ich komme mal raus und sage, ey, ja, ich weiß, ich bin jetzt nicht Joe Cocker, aber Joe Cocker steht gerade hinter der Bühne und er kann euch hören, also mach mal ein bisschen Lärm für Joe Cocker und dann flippt der ganze Laden aus und das gibt einem so ein gutes Gefühl und dass man dann voll drin ist und das sind die alten Showtricks, ne? Die hab ich bei Rudi Carrell gelernt und
Ich habe mal gelesen, dass du vor jedem Konzert guckst, dass du so ein, zwei interessante Fun Facts über den Ort, an dem du spielst, dir drauf schaffst, die du dann so ein bisschen einstreuen kannst.
Auch wieder so ein Rudi Carrell-Ding. Hat immer gesagt, um was aus dem Ärmel zu schütteln, musst du vorher was reingetan haben. Und ich mache das tatsächlich so, man reist ja irgendwo lange sowieso, hat viel Zeit vorher und dann breche mir da keinen Zacken aus der Krone, einmal mal zu googeln, wo fahre ich eigentlich hin, was gibt's da, wer ist da, wie heißt der Bürgermeister und neben der Tatsache, allein die Tatsache, mich interessiert das auch oft mal, wo ich da bin und was ist das für eine Stadt, und man fährt ja auch an Orte, wo man halt nie wieder hinkommt und dann haben wir natürlich auch immer dann die Ordner fragen, so, hör mal, was ist hier euer Fußballverein und wer ist hier die Hassstadt und so, damit man gleich das ein bisschen mit einbauen. Das mache ich immer gerne. Das sind so Säulen, an denen man sich dann, auf die man sich auch immer verlassen kann als Künstler auf der Bühne, wenn es dann mal eben irgendwie gerade spontan oder schief läuft oder irgendwas passiert und du brauchst halt eben mal, um drin zu bleiben. für dich auch so eine Sicherheit, okay, was kann ich erzählen, so irgendwie. Ja. Also das, weil ich finde, ich habe so eine ganz, ganz furchtbare Angst vor dieser Stille. So eine Stille in einem Konzertsaal, da habe ich echt Albträume für, dass irgendwie ich stehe auf einer Bühne und die Gitarre geht nicht oder irgendwas geht nicht und alle gucken mich an so, weiß jetzt auch nicht und weiß jetzt auch nicht und so. Und das habe ich übrigens, das ist das Erste, was ich meinem Tontechniker gesagt habe, als er irgendwann mal bei einem der ersten Konzerte sagte, ich sag so, Spico, wieso kommt der Sound nicht vorne raus? Er sagt so, ja du, das weiß ich auch nicht. Da habe ich gesagt, Spigo, du darfst niemals mehr in den nächsten 20 Jahren zu mir sagen, das weiß ich auch nicht. Ist mir scheißegal, aber überleg dir irgendwas und sag, ja, wir haben das alles im Griff, der Fehler wird behoben oder so, aber sag mir doch nicht vor dem Konzert, das weiß ich auch nicht. Irgendwie und ja, und bis heute habe ich wirklich die einzigen Albträume, die ich habe, sind entweder ich werde vom Krokodil gebissen, weil ich ein Boot anschiebe in einem Fluss hinter unserem Haus.
Ganz klassischer Albtraum.
Klassischer Albtraum auf der Flucht sein und dann die anderen sind die, dass ich auf einer Bühne stehen, meine Band ist noch nicht da und nichts geht und die Leute werden unruhig und ich kriege keinen Ton raus, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll, weil ich diese Stille nicht überbrücken kann.
Dann ist ja der absolute Horror, wenn du quasi träumst, in einem Bassin vor einem Krokodil wegzuschwimmen, wo Publikum drumherum sitzt.
Oh ja.
Und die können dich nicht hören.
Genau, ich will Hilfe schreien, aber es bewegen sich nur meine Lippen. Und alle lachen mich.
Und dein Tonmann-Schild sagt, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Sitzt im Boot.
Tonmann ist das Krokodil. Ja, so, das wär ein richtig guter Albtraum.
Das ist ja, finde ich ja ganz krass. Du bist ja jemand, der irgendwie, der sagt, Touren ist das Allerwichtigste, Auftreten, Live-Auftreten. Du hast auch mal gesagt, die Albentitel sind mir eigentlich egal, sind mir nicht so wichtig, sondern ich will spielen, ich mache Songs, damit ich irgendwie spielen kann, damit ich auftreten kann.
Das ist auch so. Also es ist wirklich, ich habe das tatsächlich so von der Pike auf auch gelernt. Das war für mich die erste Instanz, sage ich mal, als Musiker. Aktiv Musik machen, also irgendein Instrument spielen mit Leuten zusammen, sei es im Proberaum oder auf einer Bühne, sich gegenseitig die Bälle hin und her zu schmeißen und irgendwie da ein geiles Gefühl, geil, du hast die zweite Stimme gesungen, ist ja mega. Das ist für mich einfach die Essenz von Musik machen erstmal. Die Alben finde ich schon, klar, wichtig, also die Songs auch festzuhalten. Mir war im Albumtitel, hast du recht, also wie so ein Album heißt, war mir nie wichtig. Ja. Also das ist immer für mich so, wenn ich dann so bedeutungsschwangere Titel lese, da immer so, ich habe jetzt, also mein Konzept ist immer, ich nehme einfach immer den Song, der mir in dem Moment am besten gefällt, so heißt dann das Album. Das war, habe ich jetzt bei allen so gemacht. Erste Album hieß Erste Wahl, das zweite Boxer, das dritte Alles brennt, das vierte, nee, Für immer jetzt, das dritte Alles brennt und das nächste heißt Kreise. Und so heißt auch der Song darauf irgendwie. Also
wenn irgendwann mal von dir ein Album Leck mich heißt, dann wissen wir, dass die Plattenfirma gerade angerufen hat, wie soll das Album heißen? Leck mich.
Oder es ist ein Song drauf, der so heißt. Ja. Das kann natürlich auch sein. So, manchmal wünsche ich mir, ich wäre so ein Gangster-Rapper, dann könnte ich auch immer so Titel, so mein neues Album Hurensohn oder so, das wäre natürlich.
Ja, könntest du ja trotzdem mal ausprobieren, mal gucken, was passiert.
Ja.
So, du hast dann kam dein zweites Album Boxer. Da habe ich dich auch damals mit das erste Mal gesehen bei Neo Music mit Martha von Die Happy, diese Sendung.
Ja, stimmt.
Da bist du aufgetreten in der gleichen Ausgabe, in der meine beste Freundin zu Gast war, Chiara Schoras damals. Und hast ihr ein Franzbrötchen
mitgebracht. Mit ihr habe ich auch noch getanzt, glaube ich, so mit so Luftballon an Luftballon, diesen Party-Dance. Ja, stimmt, das ist ja geil.
Da war ich dann später auch zu Gast. Ich weiß gar nicht mehr, wer bei mir der musikalische Gast war. Aber da habe ich dich das erste Mal so wahrgenommen und habe mir dann direkt auch die Single gekauft oder den Song gekauft, den du da performt. Das war, glaube ich, Zurück.
Zurück und reparieren habe ich gespielt.
Genau, Zurück habe ich mir dann direkt auf iTunes gekauft und wochenlang gehört.
Das ist aber echt schon eine Weile her. Und das, da erinnere ich mich noch dran. Das war eine schöne Sendung, auch gut aufgemacht und so. Das hatte was von frühem Musikfernsehen, fand ich. Und schade, dass sowas alles gar nicht mehr gibt.
Ja, war anscheinend super erfolgreich.
Ja, die sind jetzt in Amerika.
Ja. Du hast dann total viele Konzerte gegeben und da gibt es eine Anekdote, die wollte ich jetzt kurz noch anbringen, weil ich das so lustig finde, weil jeder kennt ja so die Geschichte über den Plattenfirmentypen, der die Beatles abgelehnt hat und so ein Quatsch. Und ich finde das immer gut, wenn Leute, die meinen, von Musik Ahnung zu haben, sich irren. Und das gibt es nämlich auch zu deiner Tournee, die du dann zu Boxer gemacht hast. Da habe ich dann einen Artikel gefunden im Netz von einem, der ein Konzert von dir verrissen hat in Augsburg.
Ah, ja.
Da bist du in Augsburg aufgetreten und hast gesagt, letztes Mal war es nur 40, diesmal sind 4.000, da waren irgendwie 200 Leute, also war offensichtlich ein Gag, den er dann ein bisschen zu ernst genommen hat und so. Und dann hat der wirklich einen ganz doofen Verriss geschrieben, wo der so die ganze Zeit irgendwie so, das ist ja auch das Blöde als Kreativer, ich kenne das ja auch, du kriegst von 1000 Seiten Lob und freust dich auch aufrichtig darüber, aber es muss nur einer Scheiße schreiben und denkst so, ah ja, was ist denn da dran und so, ist er nicht doch vielleicht irgendwie, hat er nicht vielleicht doch recht und so, soll ich nicht vielleicht doch irgendwie was anders machen oder so. Also so geht mir das auch immer, wenn ich irgendwelche Sachen mache. Und der hat dann so einen ganz bösen Satz geschrieben, hat irgendwie, ich weiß auch nicht mehr genau, aber hat dann irgendwie so, sein Fazit war, naja, ob der es wohl zu was bringen wird mit seiner Musik, der ist ja zu nett und so, der wird es wohl nicht weit schaffen, wenn ich mir jetzt die ersten zwei Alben anhöre und so. Ja. Und das Leben und die Zeit hat ihn ja Lügen gestraft.
Richtig.
Weil du jetzt super erfolgreich bist und von Platte zu Platte auch immer erfolgreicher wirst. Also deine Alben sind immer höher gechartet, von Album zu Album. Und was ich auch super erstaunlich und sehr bewundernswert finde, ist, mit was für einer fleißigen Konsequenz du wirklich alle zwei Jahre ein Album veröffentlichst. Das finde ich total krass, dass man das so schafft.
Ja, erstmal vielen Dank für das Kompliment. Ja,
ich wollte den jetzt einfach noch im Nachhinein dissen für seinen dummen Artikel, weil ja, der wird es bestimmt nicht schaffen.
Dieses Schwein.
Ja.
Es war wirklich, also das, jetzt lustig, dass du diesen Artikel auch, das war wirklich der schlimmste Verriss, der, glaube ich, jemals über uns geschrieben wurde. Der Typ, der hatte irgendwie einen richtig schlechten Tag. Der hat einen
richtigen Furzkerl sitzen.
Der fand auch nicht nur mich, also der hat nicht nur mich komplett zerstört in diesem Artikel, sondern auch meine Band und alle Musiker und du konntest richtig aus jedem Satz so raushören, dass es jemand ist, der selber gerne auch oder selber vielleicht sogar also Musiker ist.
Ja.
Ich glaube, wir haben das sogar mal gegoogelt und haben ihn gefunden, dass er irgendwie in so einer Fusion Jazz-Fusion-Band gespielt hat. Und deshalb hat er sich auch beschwert, irgendwie, als ich gesagt habe, komm, wir spielen mal ein Reggae. Und dann, dass sie nicht irgendwie die Bassdrum auf 1 und 3 waren, sondern auf 1 und 3 unte oder was weiß ich. Also nur sowas. Und ich habe mich ja noch im Nachhinein auch trotzdem nochmal gerecht, indem ich ja einen Song geschrieben habe, der heißt Traurig, aber wahr. Da heißt es in einer Zeile, und dieser Zeitungsredakteur, der selber gern Musiker wäre, hatte früher mal eine Band, die außer ihm sonst niemand kennt. War keiner da? Das ist traurig, aber wahr.
Und ich habe auch mal einen Song geschrieben, der hieß, ihr seid doch alle meine Fans. Und da gab es auch eine ganze Strophe, die fing an mit, seit 10 Jahren machst du Jazz mit einer Band ohne Deal. Denn leider begreift niemand euren ganz eigenen Stil. Und damit du nicht auf Mamis Geld angewiesen bist, gab es für dich nur einen Job, Musikjournalist.
Ja, es ist so. Aber das ist, manchmal muss aber auch sowas raus und dann macht man sowas ja mit Augenzwinkern und das darf man ja. Und aber das ist ganz gut, man lernt ja auch mit solchen Sachen. Und das Schlimme ist, dass man irgendwie bei 10 guten Sachen die eine Elfte, dass die so hängen bleibt. Das ist ja nicht nur jetzt bei Musikkritiken, sondern das ist ja komplett im Leben so. Also du kannst ja irgendwie 10 nette Menschen begegnen und dann läuft dir das 11. Arschloch über den Weg. Und der bleibt den ganzen Tag hängen. So. Und wenn ich so, was zur Hölle? Und der zieht einen runter.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man das irgendwie jemals in seinem Leben so rauskriegt, aber ich versuche mich zu schützen vor Kritiken, indem ich halt einfach versuche, nichts mehr zu lesen. Und die Leute um mich herum wissen eigentlich auch, dass sie mir negative Kritik nicht vorlesen müssen. Ja. Also ich, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich soll mir nur die schönen Sachen vorlesen. jetzt habe ich komplett die Frage, die Abschlussfrage vergessen.
ich habe auch selber vergessen, was ich
gefragt habe. So im Nachhinein, dass man im Nachhinein sagt, irgendwie so, siehst du, ach nee, du dann kennst, dass ich fleißig vor zwei Jahre.
Ja, dass du alle zwei Jahre.
Ja, das war irgendwie, released. Das hat sich, warum hat sich das eigentlich so ergeben? Das waren, jetzt habe ich, glaube ich, mir mal richtig Zeit gelassen. Es sind jetzt 2 Jahre und 3 Monate. Ich wollte mal ein ganz Verrücktes
alle
machen.
Also, ja, lebt Johannes noch?
Ja, genau. Was ist mit ihm? Man hört gar nichts mehr von ihm. Wann kommt er raus? Das hat sich einfach so ergeben, weil ich brauchte mal einen Grund, auf Tour zu gehen. Und das war mit einem neuen Album, hat das immer noch mehr Sinn gemacht, weil ich auch immer nach so 2 Jahren, wenn man so ein Konzert, also so ein Album auch durchgespielt hat, irgendwann juckt es mir da auch in die Finger, ich will jetzt mal neue Songs wieder spielen und muss mal weitergehen.
Du hast doch mal, ich habe einen Artikel gefunden, da hast du in so einer Schule gespielt, weil die ein Lied von dir einstudiert haben und dann hat die Musiklehrerin dich angeschrieben, ob du mal vorbeikommen könntest und dann hast du das wirklich gemacht, da waren die alle so super überrascht und hast dann da so eine Fragestunde mit den Kids gemacht und so.
Ja, stimmt. Das habe ich sogar zweimal. Einmal sogar bei so einer weiterführenden Schule, wo schon so Erwachsene mehr oder weniger vorsaßen. Das war recht anspruchsvoll.
Du sagst, studiert BWL.
Da kam richtig genau gesagt, egal was ihr tut, aber werdet nicht Musiker. Gesagt, wir haben nicht so viel Platz da oben.
Ihr habt doch alle schon mal gefickt erstmal.
Genau. Jetzt gibt es doch diesen Witz irgendwie. Die Lehrerin kommt rein in die Grundschulklasse, 4. Klasse und sagt, so liebe Kinder, heute reden wir über, das Kinderkriegen, wie man Kinder macht und so, wie das so ist mit den Bienen, die Blumen bestäuben und dann meldet sich aus der letzten Reihe Chantal, Frau Lenz, die schon mal gefickt haben, können die so lange rausgehen, eine rauchen? So viel dazu. Ja, es ist tatsächlich so. Und ich war da noch in der Grundschule, die haben irgendwie einen Song von mir gesungen. Falls es hier knistert gerade, ich mache hier gerade die Capri-Sonne auf und ich schaff's nicht.
Capri-Sun heißt es ja jetzt.
Ach so, Capri-Sun. Scheiße, ich krieg's nicht auf.
Ich krieg's nicht auf. Dann gleich stichst du es wahrscheinlich noch durch.
Ach komm, mach ich gleich. Ja. Mach ich gleich in der Werbepause. Und das war einfach, ist total geil, wenn man irgendwo hinfährt und da sitzen Leute, die gucken einen mit leuchtenden Augen an und denken, da kommt jetzt ein Star. Ja. So, und das war bei mir aber auf dem Dorf, also da sehe ich mich ja alles andere als ein Star, aber für die Menschen ist das bis heute, wenn ich manchmal auch zum Fußballplatz gehe, meinen Brüdern bei Kreisliga B Fußballspiele zugucke, ist das dann irgendwie ein Highlight.
Du warst zuletzt bei einem Spiel von deinem Heimatverein gegen die Vierte von St. Pauli, ne?
Genau, da kam mein Bruder mit seinem Club irgendwie nach Hamburg gefahren. Die wollten das verbinden, so eine Fussi-Reise mit irgendwie, komm, wir tun mal so, als ob wir hier noch sportlich
Rechtfertigung für zu Hause.
Und da habe ich einfach mitgespielt. Und das war gleich wieder irgendwie, ja, das war dann was Besonderes natürlich. Und das wurde groß in der Ortszeitschrift und in dem SV Arminia Kapellenhamp Journal. Der Stadionzeitschrift am Ascheplatz wurde das natürlich groß ausgeschlachtet und ich finde das einfach total geil, weil ich kriege im Gegensatz zu den Anfängen, also am Anfang ist ja, lass den Träumer mal, da war es schon komisch, wenn ich mit einer Lederjacke irgendwie durch die Stadt lief, das ging schon gar nicht. Also, guck mal, was denkt er? Denkt er, ist jetzt hier Künstler oder er trägt eine Lederjacke? Und das am Anfang also nicht so leicht, das ist so mit diesem Berg und den Propheten. Ja. Heute ist das total anders. Man kriegt einen mega Support irgendwie von der Heimat und die viele sind auch einfach stolz und freuen sich und kommen immer wieder gucken, was macht der Junge, wie geht's weiter?
Ich fand ihn schon immer cool. Ich habe schon immer gesagt, aus dem wird was.
Genau. Ja. Aber es gibt wirklich ein paar, die haben damals schon gesagt, du machst das schon, du wirst deinen Weg gehen und die mag ich natürlich besonders gerne.
Ja. Sehr gut. Jetzt ist dein neues Album am Start, Kreise. Auch heißt auch der erste Song direkt auf dem Album, wo wir wieder den Albumtitel geklärt haben.
Ja. Ja, genau.
Das ist ja, wie gesagt, du hast gesagt, du hast jetzt ein bisschen länger Zeit genommen. Mhm. Ist bei dir eigentlich das Gefühl, dass du denkst, zu jedem Album, also nicht, dass man sich neu erfinden muss, das ist ja Quatsch, aber dass man schon immer so ein bisschen die Fühler in andere Richtungen ausstrecken will oder so ein bisschen was Neues ausprobieren will. Hast du das beim aktuellen Album auch oder hast du gesagt, naja, ich habe einfach das Gleiche gemacht, wie ich immer mache?
Ja, so ein bisschen, so eine Mischung aus beiden. Also ich habe natürlich immer meinen eigenen Sound, der einfach in mir drin ist, oder die Art und Weise, wie ich komponiere und texte. Das liegt einfach daran, dass ich einfach auch begrenzt bin in meinem Wortschatz, bin begrenzt in meinem Fähigkeiten,
technischen
Fähigkeiten und so weiter. Ja. Und ich liebe einfach auch gewisse Popstrukturen oder einfach klassische Songstrukturen. Deshalb natürlich ist da ein roter Faden erkennbar. Das Album ist aber nicht besser, nicht qualitativ hochwertiger als die anderen Alben. Und ich habe mir nicht mehr Mühe gegeben in dem Sinne oder ich bin besser geworden. Also ich glaube aber, es ist.
Aber vor allem auch nicht schlechter. Also das möchten wir in dieser Stelle
auch sagen. Genau. Und es ist auch nicht noch persönlicher. Man sagt ja immer gerne, dieses Album ist das beste Album, was ich je gemacht habe. Es ist so das persönlichste Album, was ich je gemacht habe. Glaube ich nicht, weil alle Alben bei mir sehr persönlich sind und vor allen Dingen, was es ist. Es ist, glaube ich, erwachsener geworden. Also es ist ein bisschen reifer. Ich habe mich einfach mal mit Themen, es sind einfach Themen hinzugekommen, die eben mich vielleicht mit Ende 20 nicht interessiert haben, sondern die mich aber jetzt irgendwie mit Mitte 30 interessieren. Und insbesondere das, was nicht nur privat oder in meinem persönlichen Umfeld in den letzten 2-3 Jahren passiert ist, sondern das, was auch gerade so weltgeschehensmäßig passiert, politisch, gesellschaftlich, das hat alles Einzug erhalten in die Person, in die Aufgabenstellung für mich so, was beschäftigt mich, was bedrückt mich, was beeindruckt mich, was will ich aufschreiben, was muss raus. Und deshalb ist dieses Album, glaube ich, in seiner Vielfalt, also was die Themen anbelangt und die Inhalte, facettenreicher als die anderen. Also neben den klassischen Singer-Songwriter-Themen wie Liebe, Trennung, unterwegs sein und gibt es halt eben auch eine kleine politische Auseinandersetzung, ein bisschen mal Gesellschaftsbeleuchtung im Sinne digital versus analog und. Also es ist einfach ein bisschen inhaltlich bunter geworden, glaube ich.
Okay. soweit erstmal ein Abriss deines deines Lebenswegs. Jetzt haben wir ein paar Rubriken, die wir hier bei Songpoeten immer machen. Eine, die mag ich mir besonders gern. Davon ausgehend, dass man in seinem Leben aus einem ganz bestimmten Grund anfängt, Musik zu machen. Nämlich, ganz klar, um Mädchen zu beeindrucken.
Das ist so.
Was war der schlimmste Korb, den du jemals bekommen hast?
Oh, warte mal. Boah. Also es gab Körbe, so ist das nicht. Also wenn ihr mich schweigen hört, dann ist das nicht die Arroganz.
Was, ich ein Korb?
Ich Korb, Moment mal. Ne? Also es gab Körbe, aber jetzt muss ich, ich will ja auch den schlimmsten jetzt irgendwie rausfiltern.
Hoffentlich nicht Susi aus Sonsbeck.
Nee, oh, du bist zu jung. Das ist so eine Art von Korb, würde ich sagen. Und zwar, es war so, dass ich mit einer Frau mal für ein paar Wochen zusammen war und dann wir uns auf einer Party getrennt haben, auf so einer Scheunenfete getrennt haben und 2 Stunden später war sie mit einem Freund zusammen. Das fand ich auch, das ist ja so eine Art von Korb, auch, wo einfach klar ist, das ist so richtig. Und sie blieb dann auch mit dem back. So 4 Jahre zusammen und so. Das ist natürlich ein Albtraum. Ne? daran kann ich mich erinnern.
Die wird sich wohl heute ganz schön in den Arsch beißen.
M.T. Punkt. Also jetzt weißt du, wer gemeint
ist. Na, ganz Kapellen weiß jetzt, wer gemeint ist.
Allerdings. Und,
die brauchst du nicht mehr blicken lassen beim Bäcker.
Nee, und ansonsten, du, manchmal weiß man ja nicht mehr, wenn man irgendwo an der Theke stand mal und einen richtig miesen Spruch aus. Oder, ja, keine Ahnung, manchmal ist glaube ich, oft die Selbstüberschätzung auch, wenn man. Aber auch da, das, was wir vorhin so schlecht geredet haben mit dem 10 Gute und ein Schlechter. Ich glaube, man muss einfach manchmal auch einfach 10-mal überhaupt erst so eine Sache angehen, damit ein Gutes dabei rauskommt. Ja, auf dieser beim Flirten, sag ich mal, oder beim Mädchen ansprechen. Also ich glaube, da macht es dann die Quantität auch.
Ja, das stimmt.
Mädchen schüttelt jetzt alle
den Kopf. Schießen. Genau. Da muss man mit grobem Korn schießen und dann gucken, was getroffen wird.
Da muss das Netz ganz weit auswerfen und gucken, wer hängen bleibt. Und da gibt es natürlich Netze mit kleinen Maschen,
ja,
mit
großen. Natürlich. Das ist aber die einzig richtige Strategie. Die einzig praktikable Strategie.
Ja, du wirst lachen, aber ich habe mal wirklich, es gab mal so ein Buch, das lag in einem Hotel, die Kunst des Verführens. Ja. Und dann habe ich das gelesen.
Anführungsstrich in der Luft lag in einem Hotel.
Ja, genau. Wir ersetzen gerade in diesem Interview das Wort Puff durch Hotel. Und es war wirklich in einem Hotel. Manchmal haben die so eine Bücherecke, für so Leseratten wie mich. Und da lag dieses Buch und da ging es eigentlich wirklich schon im Vorwort nur darum, du musst einfach so oft wie möglich dir die Chance erzeugen, mit Frauen in Kontakt zu kommen. Das fängt schon an, wenn du zu Rewe an die Kasse gehst. Es sind 3 Kassen da. An einer sitzt halt eine Frau und an der anderen sitzen 2 Typen. Also gehst du dahin, wo die Frau ist und guckst, dass du da am Shakern bist. Das ist also wirklich für Leute, die einfach flirten erlernen müssen. Und deshalb komme ich auf diese Quantität. Da stand aber auch so ein Bullshit drin wie, ja, du musst immer auffallen, wenn du auf eine Party gehst, musst du irgendein besonderes Accessoire haben. Und dieser Typ, der das Buch geschrieben hatte, der hatte ein geiles Accessoire. Der hatte eine weiße Hose an. Der hatte einen rosa Polunder umgehangen und der hatte immer ein Karnickel dabei. Dann habe ich mich gefragt, wenn so ein Typ auf eine Party kommt mit einem Karnickel auf dem Arm, was ist das für ein, also was ist das? Da sagen doch alle,
Alter. Ist auf jeden Fall Talk of the Town.
Ja. Also, und dann habe ich dieses Buch natürlich nicht so ernst genommen.
Aber. Ich verstehe. okay, also das war tatsächlich ein schöner, schlimmer Korb. Was ich auch gerne mache, auch eine Rubrik hier ist, dass ich mir von den Künstlern, die hier sind, vom aktuellen Album einen Song raussuche, über den ich dann gerne etwas detaillierter sprechen würde. In deinem Fall ist das für ein Videospiel-Junkie wie mich wenig überraschend Tetris. Das habe ich so gemocht. Diesen Song, die Hauptchoruszeile ist ja, räum aus dem Weg, was im Weg ist, spiel dein Leben wie Tetris. Und da möchte ich natürlich gerne wissen, ob du einen Gameboy hattest und ob du viel Tetris gespielt hast.
der Gameboy war so ziemlich das Einzige, was ich, was wir wirklich als Kinder mehr oder weniger zu Hause hatten. Also wir sowas wie Nintendo, diese Art von PlayStation, Super Nintendo sowas. Ja. Das hatten immer nur Freunde. Da musste ich also wirklich heimlich hin, so um dann irgendwie Snowboarden hier oder Tony Hawk oder sonst was zu spielen, weil Tetris war für meine Eltern so das höchste der Gefühle am Computerspielen so. Und ich war Meister in Super Mario Land, hab dann auch aber immer in jedem Urlaub alles durchgespielt und dann nochmal durchgespielt, weil ich hab mich immer so gefreut, wenn ich irgendwas konnte, also auch computerspielmäßig, und ich dann schon wusste, wie die Lösungen sind und so weiter, und dann wollte ich immer nur noch die Zeiten verbessern. Das war immer so eine interne Challenge für mich. Aber Tetris war das Einzige, was man auch hatte. Gut, Snake konnte man immer noch auf seinem ersten Handy spielen. Und das gab es sogar auch für einen PC, also so eine Art Snake-Blockade hieß das da.
Ich habe mich gefragt, ob auf deinem nächsten Album vielleicht ein Song ist, der Snake heißt.
Ah, auch nicht schlecht. Ne? Also ich habe gehört, dass jetzt
alles wird länger.
Nokia bringt jetzt wieder, geht quasi einen kompletten anderen Weg. Irgendwie keine super Hightech-Smartphones, sondern einfach nur Basic mit langer Akku. Haltezeit ihre geilen Nokia-Dinger raus, wo es auch natürlich Snake drauf ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert, aber
das finde ich, ich mag den Song so gerne, weil der, das ist halt so sehr, also das ist natürlich sehr Liedermacher-Pop, das ist so sehr hymnisch, das hat viele Toms, wie das heutzutage so üblich ist bei dieser Art Musik, aber ich hat das so gewundert, als ich das gehört habe, war mir das so logisch, dass dieses Bild noch nie jemand benutzt hat. Tetris als irgendwie räum den Müll aus dem Weg, macht dein Leben cool.
Genau, und das war irgendwie für mich auch der Punkt, diesen Song überhaupt zu machen. Also ich habe mit einem Freund zusammen an diesem Song gearbeitet und ich fand gleich von Anfang an, allein die Tatsache, einen Song Tetris zu nennen, fand ich schon gut. Ja. Und dann ging's los und es sprudelte nur so raus. Und man hat ja sonst immer die klassischen Bilder, räumt die Steine aus dem Weg und was weiß ich. Und das hatte ich aber auch alles schon gesagt. Und deshalb habe ich mich gefreut über dieses neue Bild. Und zum Sound war es auch so, der Song klang mal ganz anders. Und irgendwann kam ich auf die Idee, wie du schon sagst, so ein bisschen so einen hippiesken Sound zu machen, viele Toms, alles ein bisschen breiter, größer, hymnischer zu machen, weil es eben, ich fand, warum nicht plakativ, es geht darum, irgendwie die Leute zu motivieren, mach weiter, räum alles, was dich nervt, aus dem Weg. Das hatte für mich auch so ein großes Gefühl, irgendwie so, ja, ich pack das jetzt an, und deshalb eben auch so ein bisschen hymnisch, dieser Song. Und dann auch, wo wir gerade bei Computerspielen sind, auch in den Strophen habe ich versucht, so ein bisschen Jump-and-Run-Action mit einzubauen. Ich singe ja über Indiana Jones und so weiter. Menschen, die irgendwie durch Gänge huschen und es kommen Pfeile aus den Wänden und eine große Kugel rollt hier hinterher. Die Falltüren gehen auf. Also ich mochte diese Bilder schon immer. Und wenn ich mich zurückerinnere, auch wenn ich Lego-Burgen gebaut habe, habe ich da auch immer Falltüren eingebaut. Und man musste immer so durch so gefährliche Situationen durchschiffen. Und endlich konnte ich das mal loswerden.
Sehr gut. Und du hast zuerst überlegt, du willst einen Song machen, der Tetris so als Bild benutzt, und dann ist ja diese schöne Reim
aus dem Weg, die Zeilen waren da, Tetris. Genau. Das ich wollte einen Song über irgendwie, ich laufe über Scherben, alles ist irgendwie kaputt und ich muss hier wieder meinen Weg finden und alles beiseite räumen. Das heißt, wir hatten schon so Räume aus dem Weg, und dann kam Benny, ein Freund von mir, sagte ja, räumen aus dem Weg, was im Weg ist, Tetris.
So. Und dann ist er wieder gegangen.
So geil ist das. Und dann habe ich die Kiste wieder zugemacht. Und dann schickte er mir, am Anfang habe ich das gar nicht geschnallt, so dass es wirklich so gut wird. Und er schickte mir, hat dann weitergearbeitet an den Zeilen und was, guck mal, was ich noch alles auf Tetris rein, Weg ist, spät ist und so weiter und so fort. Wir hatten dann so das, und er kommt so aus dem Hip-Hop, das war für ihn natürlich geil. Irgendwie. Ich kenne jetzt schon möglichst viele Hip-Hop-Reime noch, doppelsilbig, dreisilbig oder whatever. Und dann haben wir gemeinsam diesen Song fertig geschrieben. Und ich bin so froh, dass ich den, der kam dann auch echt zum Schluss so um die Ecke, auch mit dem neuen Soundgewand, krass. Und jetzt ist es irgendwie so ein mega Ohrwurm, auch für viele, die Platte jetzt schon hören, sagen, ey, das ist, bleibt hängen. Also wahrscheinlich eben, weil es so ungewöhnlich ist, dieser Titel, aber eben auch, weil der Sound dann dazu passt.
Das Schöne ist ja auch, der hat dann in der letzten, im letzten Zwischenteil gibt's dann so eine schöne Referenz an Tetris mit so einem Videospiel. Mit so einer
Endlich mal einer, der wirklich die Songs gehört hat. Ich flipp aus.
Das fand ich total super. So ein 8-Bit-Sound irgendwie so.
Genau, wir haben versucht, möglichst den Tetris-Sound auch so ein bisschen nachzuholen.
Den hat man ja damals auch immer gehört. Man hat es immer laut gehabt und den ganzen Tag.
Genau.
Bis zum Gehtnimmer.
Genau, und wir wollten diesen Sound so ein bisschen nachbauen, dass man genau in dieser Welt halt eben auch drin ist. Und jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, jetzt, wenn ich mir gerade vorstelle, man macht irgendwann mal ein Musikvideo dazu, dann weiß ich auch jetzt schon genau, wie das aussieht, dass man irgendwie vielleicht selber sogar der Mensch ist, der sich dann zu dem Stein oder wie auch
immer. Ich habe gerade Ideen. Ich dachte in dem Video immer, dass die Steine so runterfallen und du dann so davor wegrennst und die hinter dir so sich auflösen.
So ein bisschen
so.
Moorhuhn-mäßig.
Ja, genau.
Ja, also da gibt es auf jeden Fall
das Öhrhuhn.
Es gibt viele Möglichkeiten und wir haben uns dann ab und zu lassen wir uns so lustige Gimmicks halt eben einfallen, wie diesen Tetris-Sound dann bei einem anderen Song, da singe ich über Prince, da sage ich so, mir doch egal, was singe ich da, wenn du zu mir sprichst, ist es wie, als würde Prince noch für mich singen.
Ja.
Und dann kommt so ein kleiner Purple Rain Sample rein. Also manchmal versuche ich auch so ein bisschen meine Heroes mit reinzubringen und kurz einmal zu feiern. Das gleiche übrigens bei Tetris, wo wir gerade da sind. Da hörst du am Ende so ein Tom von Phil Collins, also wirklich bewusst einfach reingemacht, weil das ist das beste Tom-Phil der
absolut,
Welt.
Absolut, stimmt.
Und das haben wir ganz subtil da so reingemogelt irgendwie. Ich hoffe, da kommt nicht noch irgendwann eine einzweige Verfügung, weil wir dieses Tom-Sample benutzen.
Geklaute Schlagzeugkomposition. Ist ein toller Song auf einem sehr gelungenen Album. Also, es gibt eine Sache, da wollte ich noch kurz mit dir reden, das mag auch ein bisschen kritisch von mir klingen, aber Unser Himmel ist derselbe.
Mhm.
Ist ja vor allem nach hinten raus ein sehr schönes Liebeslied, irgendwie über Entfernung, über Vermissung auch, über Nähe und Distanz. Aber wenn wir über den Anfang dieses Songs reden, ich habe gelesen, du hast das geschrieben, als du in Australien warst und so.
Habe ich was falsch gemacht?
Aber wenn wir über den Anfang vom Song reden, ganz am Anfang, das Lied, fängt mit einem Didgeridoo an.
Ja.
Und ich hatte eigentlich gedacht, dass wir uns alle darauf geeinigt haben, dass Didgeridoo, nein.
Moment mal, da sind wir wieder.
sogar die Ärzte haben einen Button erfunden auf ihrer Platte, auf dem drauf stand 100% Didgeridoo-freie Musik.
Ja, genau. Siehst du, da merkst du, dass ich doch eine andere Generation bin. Weißt du? Ey, du, das wirst du, wir haben so gelacht bei der Produktion auch, weil der Gag ist, wir haben wirklich überlegt, ich habe dieses Didgeridoo dann am Anfang mal gesampelt gehabt, irgendwo aus dem Internet und dann habe ich das als Demo schon mal rumgeschickt und man bleibt natürlich bei diesem Didgeridoo hängen und sagt, was, wieso Didgeridoo? Irgendwie so, ja, wie in Australien so, verstehst du? Und so, ja, aber Didgeridoo, oder, ja, hat aber schon lange keiner mehr gemacht, wie oft ich das gehört habe. Ich bin aber, um wieder meine Wurzeln auch, ich bin einer der größten Jamiroquai-Fans gewesen und auch was. Und ich fand das immer einen der geilsten Tracks, was war Emergency on Planet Earth?
Genau. Finde ich ja.
Mit dem Didgeridoo, der mich bis heute, kann ich das Didgeridoo auswendig nachmachen. Also es ist, und das hat mich so gecatcht, dass ich gedacht habe, wieso macht man das eigentlich wieder nicht mehr?
Ja, auch aber er hat es halt auch schon gemacht.
Ja. Ja gut, aber wenn du so anfängst, ey.
Das Didgeridoo ist ja nun mal kein Instrument mit einer besonders großen Range an Sounds.
Ja gut, aber dann, nee, das akzeptiere ich nicht, diese Kritik. Ganz ehrlich, ey, so eine Mundtrommel nehmen und so, wow, wow, wow. Dann kommt jemand, das hat Pippi Langstrumpf schon gemacht. Also irgendwas ist, man erfindet ja nichts wirklich neu. Ja, doch, den Tetris-Sound, den habe ich, den habe ich jetzt mal eingebaut. Ich
finde nichts neu, aber also das, diese Kritik musste ich loswerden, das hat mir unter den Nägeln gebrannt.
Du, das wird mich jetzt den ganzen Tag wieder begleiten, also neben den schönen Komplimenten, die du, nee, alles easy, du. Da habe ich schon viel einstecken müssen für das Tetris-Sound.
Ja, auf jeden Fall. Dann bin ich ja froh. was ich hier auch immer gerne mache, wenn ich die Leute hier habe, ist, ich finde, was immer auch interessant und spannend ist, sind so Lieblingskünstler von Künstlern. Also jeder hat doch so den einen großen Lieblingskünstler, den der wirklich total verehrt. Das muss ja auch kein Idol sein, sondern jemand, wo man sagt, so, das kann ich einfach immer hören oder das ist eine Musik, die mich so beeinflusst hat oder die mich so hat staunen lassen oder was auch immer. Wer ist das denn bei dir?
So ein, zwei würde ich sagen. Ja. Ich bin zwar mit komplett allen Genres aufgewachsen, habe auch, glaube ich, alles selber gespielt, gemacht und gesungen, aber jemand, wo ich gar nicht die komplette musikalische Historie kenne, aber mich sehr viel belesen habe über seinen Werdegang, das ist Bruce Springsteen tatsächlich. Ja. Also, weil ich fand diesen Weg so schön, den er gegangen ist. Mhm. Und ich habe da immer wieder so kleine Brücken für mich auch gefunden. Und hinzu kommt, dass er eigentlich einen meiner Favorite-Songs dann auch noch gesungen hat. Das ist Streets of Philadelphia. Das ist so ein Song, den kann ich immer hören. Den kann ich zu jeder Zeit reinlegen und ich... der löst immer irgendwas bei mir auf. Ich weiß nicht, was es ist, aber da ist irgendein Knopf gedrückt worden, der einfach immer ein bestimmtes Gefühl auslöst. Und dann haben die einfach alles richtig gemacht mit dem Video dazu und die ganze Geschichte drumherum. Das ist für mich immer ein musikalisches Highlight. Das nenne ich immer als meinen Favorite-Song, weil ich den auch eben immer hören kann. Da werde ich einfach nicht überdrüssig. Und ansonsten ist Stevie Wonder noch ein großer Einfluss, glaube ich, gewesen. Das war so die Phase, wo ich auch insbesondere so meine, wie ich sag mal, auch meine sängerische und kompositorischen Ideen, die sind kommen aus der Zeit, wo ich sehr, sehr viel Stevie Wonder gehört habe. Also oder insgesamt sehr viel so ältere Soul-Musik. Mhm. Aber Stevie Wonder war für mich immer...
Was ist denn dein Lieblings-Stevie Wonder-Lied?
Ich würde sagen... Ist eine sehr schnulzige Ballade, aber Lately ist eine meiner Favorites, weil er da einfach alles macht, zeigt, was er kann. Da ist also einfach eine unglaubliche Komposition, die man so nur einmal auch hört auf der Welt. Ja. Er singt unglaublich, wie man es nur einmal hört auf der Welt. Und inhaltlich ist es einfach auch wahnsinnig schöne Zeilen und Bilder gefunden. Und das ist schon für mich mit dann so, wenn man das überhaupt so sagen kann, also für mich ein perfekter Song, so, ja. Weil da kommt noch was rüber, so.
Ich glaube, mein Lieblingslied ist Signed, Sealed, Delivered.
Ah, auch natürlich geil. Das ist sowas, toll. Sowas spiele ich so immer als zweiten Song nach Wonderworld gleich am Lagerfeuer.
Ich würde gerne mal wissen, ob irgendwer jemals auf der Welt gesagt hat, mein Lieblingslied von Stevie Wonder ist Sir Duke. Also Riesenhit. Aber
ja, aber auch eine geile. Ist
aber kein Lieblingslied.
Nee. Dann sind schon eher sowas wie I Wish und Signed, Sealed, Delivered. Ja. Ist schon.
Ja, Bruce Springsteen habe ich auch erst ganz spät mich angefangen mit zu beschäftigen, genau. Aber das ist auch so geil, sich jetzt mit dem zu beschäftigen, weil der so einen reichen Fundus an tollen Platten und tollen Songs hat, die man dann jetzt alle noch so entdecken kann. Also so die Born to Run, das ist ja sein erstes Album, zweites Album, ist so, da sind so unglaublich tolle Songs drauf, die so viel erzählen, auch heute noch, auch wenn man die heute hört.
Also unglaublich, es gibt so eine Rolling Stone Ausgabe irgendwie, die sich nur eine limitierte Auflage, die sich nur mit Bruce Springsteen befasst und die liegt bei uns auf dem Klo rum irgendwie und da steht einfach zu jedem Song so spannende Dinge, auch die Übersetzung und wenn man mal wirklich nicht das Native so mächtig ist und das sind schon unglaubliche Texte, die er auch geschrieben hat, das hat man gar nicht mal immer so auf dem Zettel, man sagt ja immer Bob Dylan, aber Bruce Springsteen war einfach auch ein wahnsinnig guter Texter. Und natürlich kommen jetzt so auch mit dem Alter seine Biografien raus. Also man erfährt jetzt natürlich auch alles so.
Ja, habe ich zum Geburtstag bekommen, die Biografie.
Genau, und das ist schon spannend. Ich finde das auch immer spannend und irgendwie, mir gibt es auch immer ein gutes Gefühl, wenn ich sehe, okay, selbst jemand wie Bruce Springsteen, da musste lange arbeiten und musste immer wieder Rückschläge einstecken. Sowas motiviert mich einfach als Künstler. Also.
Cool.
Früher habe ich gesagt, sowas motiviert mich als junger Künstler. Das sage ich jetzt nicht mehr.
Ah.
Ja, es ist soweit. Es ist soweit.
Ich überziehe total, aber das macht gar nichts. Wir haben hier die sogenannte Frage aus dem Off.
Ja.
Das heißt, jemand, den du im besten Falle kennst, hoffentlich, also wird uns immer gesagt, dass ihr euch kennt, hat eine Frage geschickt, beziehungsweise zwei. Und das ist in unserem Fall Ole von der Band Tonbandgerät.
Ja, den kenne ich.
Gut, da bin ich schon mal beruhigt. Der hat zwei Fragen hier gelassen, die er beide sehr ausufern formuliert. Und wir hören da einfach mal rein.
Moin Johannes, moin Nils. Hier ist Ole von Tonbandgerät und ich hätte zwei Fragen an dich, Johannes. Erste Frage, kannst du dich noch an deinen allerersten Song erinnern, den du selber geschrieben hast? Und wenn ja, worum geht es in dem Song? Und was mich auch noch interessieren würde, könntest du ihn auch ganz kurz ansummen? Also vielleicht den Refrain oder so.
So, erstmal bin ich ganz beruhigt, dass Ole, genau wie ich, aufgenommen wie eine Frau klingt. Also, ja, Ole, vielen Dank für diese
müssen wir natürlich die Frage. Den ersten Song von den Stromschnellen hören.
Ja, nee, es ist, der hieß, das war ein Cover, der hieß Polizei SASS.
Oh, Slime?
Nee. Ja, war das Slime? Doch, Slime war das, ja, genau. Da haben wir wirklich so Anti-Songs gecovert, da waren wir richtig auf Krawall.
Meine erste Schülerband hieß Die Gemeinen.
Und unser Gemeinen.
Unser erster Song hieß Gemeinsam gemein sein.
Ja, das ist ja richtig anspruchsvoll. Also, nee, genau, ich glaube, das kriege ich nicht mehr zusammen. Dann haben wir, ich würde mal den ersten Song, den ich geschrieben habe, mal, also unabhängig von dem Song, den ich mal für meine Oma als Achtjähriger auf dem 70. geschrieben habe, der hieß Nur ein Schritt. Nur ein Schritt hieß es, war so eine poppige Ballade. Ich kann den, glaube ich, sogar noch anders nennen. Nur ein Schritt. Halt aufs Herz und dann im richtigen Augenblick. Dieser Schritt wird alles ändern für dich. Und es ging darum, ich fasse zusammen, es war natürlich die erste große verschmähte Liebe, die ich nicht kriegen konnte.
Das war aber jetzt nicht die vom Scheunenfest.
Nee. Sie war auf der Nachbarschule und wir sind uns immer so in den Pausen so über den Weg gelaufen. Die wollte halt auch nichts von mir wissen, so richtig. Da habe ich diesen Song Nur einen Schritt geschrieben und da war so ein bisschen Eigenmotivation. Ich muss es einfach wagen, ich muss jetzt einfach hingehen, ich muss es ihr sagen. Und ich mit dieser Frau war ich tatsächlich dann 6 Jahre zusammen. Die ist sogar mit nach Hamburg gekommen.
Das erste Jahr. Zu Oberstufenzeiten dann quasi.
Genau, also. Zu Uni-Zeiten und so. Und es war also die Oberstufenzeiten, habe ich sie kennengelernt.
Du bist auch so ein Long-Term-Relationship-Dude, ne? So.
Ja, man sucht sich das ja nicht aus. Ja, ne? Ja.
Ist sie dann in Hamburg gegangen, weil du keinen Erfolg hattest? Weil die gesagt hat, das ist doch...
Nee.
Man stellt sich das vor, dass sie gesagt
hat... Ich hatte einfach zu viel Erfolg.
Man stellt sich das so klischeeig vor, dass sie sagt, dieser Traum, das wird doch alles nix. Wieso bist du nicht... Wieso machst du nicht internationales Marketing?
Das war, glaube ich, das letzte Jahr. Sie ist mitgegangen, weil ich sagte, ich muss nach Hamburg oder ich muss jetzt fest nach Hamburg. Dann ist sie mitgegangen und hat dann da auch einen Job gefunden in der Werbeagentur. Aber das war halt nicht ihr Ding. Sie wollte eigentlich doch lieber... Tierärztin werden und ein bisschen natürlicher, provinzieller ja. Leben, hat sie dann Gott sei Dank auch geschafft. Sie hat nochmal Tiermedizin studiert und ist jetzt in der Schweiz, in den Bergen, ist Tierärztin und macht so Späße wie mit dem Hubschrauber irgendwie durch die Berge zu fliegen und irgendwelche einsamen Kühe aufzugabeln und in die Kliniken zu fahren. Also sie hat ihren Traumberuf, ich auch, also alles ist gut.
Okay, sehr gut. Dann hören wir uns noch die zweite Frage von Ole an.
Zweite Frage, gibt es Orte, an denen du besonders gut schreiben kannst? Also bist du der Typ, der sich gerne mal auf dem Klo einschließt oder bist du jemand, der nur leicht angetrunken schreiben kann? Oder erzähl doch mal, das würde mich wirklich sehr interessieren.
Das finde ich jetzt lustig, also am Klo, wer schreibt denn am Klo Songs?
Vor allen Dingen, ich schreibe immer leicht angetrunken auf dem Klo. Ja, das ist ja immer so eine so eine Legende, dass Menschen auf dem Klo Songs schreiben. Also ich glaube, also mir fallen tatsächlich überall mal Zeilen oder Songs ein, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas lese auf dem Klo, klar kann da auch irgendwas stehen, wo ich sage, geile Idee. Es gibt kein festes System, keinen festen Ort, es gibt aber, ich sag mal, Situationen, wo ich nicht sonderlich abgelenkt werde, wie wenn ich fahre dann wirklich mal die Nordsee und schließe mich da ein für eine Woche und habe dann auch die Zeit und die Ruhe, mich überhaupt mal mit meinen Gedanken zu beschäftigen. Mhm. Das passiert dann in St. Peter-Ording, da habe ich irgendwie so einen Rückzugsort.
Da habt ihr auch das Album aufgenommen.
Genau, ne? Da haben wir schon 2 Alben mehr oder weniger gemacht und das ist jetzt aktuell auch viel geschrieben dort. Und eigentlich gibt es da kein Konzept. Am schlimmsten ist es immer, wenn kurz vorm Einschlafen dir Dinge einfallen und man wahnsinnig faul ist, aufzustehen und die irgendwo aufzuschreiben oder einzutippen. Aber auch das habe ich mit den Jahren gelernt, sollte man machen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als am nächsten Morgen aufzuwachen und zu denken, fuck, wie war das nochmal? Ja. Fuck, wie war das nochmal? Das war ein Hit. Das war ein Hit. Das war eine Hitzeile. Sowas wie Tetris. Und dann ist sie einfach weg und deshalb muss man sich einfach zwingen. So.
Ja, vielen Dank an Ole von Tonbandgerät für diese Fragen.
Ole sehe ich übrigens übermorgen.
Naja, dann kannst du ihm ja persönlich danken.
Ja, das wäre lieber. Dann stelle ich ihm auch mal ein paar Fragen.
Ja, aber auch so aufgeregt. Ole?
Erkläre ich ihm erstmal den Unterschied zwischen Wäre und Würde. Ja, so rumgestotter da, nächstes Mal, ne? Danke, Ole.
Nein, danke. Wir kommen jetzt zu meiner Lieblingsrubrik, die heißt Skipper. Ich sag dir ein paar Songtitel und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Und wenn dir nichts einfällt, sagst du einfach Skip. Oder okay. sagst einfach nö oder sagst, was immer dir gerade einfällt. Auf jeden Fall musst du da nichts sagen, wenn du nichts dazu sagen willst. Der erste Song, Buddy Holly von Weezer.
Musik meines älteren Bruders.
Ach, tatsächlich?
Und bin ich gar nicht so reingeflutscht, ehrlich gesagt. Also das kam eher aus dem Zimmer meines Bruders. Und der saß dann immer auf der Couch so. Und das Gute war, der hat immer die Augen zu gehabt, immer so gemacht, so ein bisschen Hospitalismus-mäßig. Und ich konnte ja zwischendurch immer irgendwie rein irgendwas rausholen, und er hat es nichts mitgekriegt. Der saß vor seiner riesen Marantz-Anlage. Früher gab es ja noch so Anlagen, wo man brauchte so einen Verstärker, so einen CD-Player, die größten Boxen, und dann hat er sich da so zugedröhnt mit Mucke.
Haben dich eigentlich deine Geschwister beeinflusst, was Musik betrifft, so? Haben die gesagt, hier, hör dir das mal an und so?
Haben sie bis zu einem gewissen Grad, aber Gott sei Dank nicht komplett, weil die wirklich teilweise auch furchtbare Musik gehört. Aber die ganzen 80er Balladen und sowas irgendwie, I can't live, I'm living is without
you. Sowas höre ich natürlich. Song von Nielsen.
Genau, sowas ist natürlich durch meine ältere Schwester, und mein ältester Bruder hat aber auch furchtbarerweise auch Bon Jovi gehört. Ja. Aber die ersten Sachen so, und Sisters of Mercy, so Marillion, sowas hat er. Ja, genau, das war also die Popper Richtung. Deshalb kenne ich diese Songs, aber habe sie eigentlich nie so gehört.
Verstehe. Andrea Doria, Udo Lindenberg.
Ja, das ist ein richtiges Werk. Also das hätten auch die Beatles machen können, finde ich so. Also allein wie es instrumentiert ist und wie es komponiert ist. Ich hatte das Glück, mit Udo irgendwie jetzt auch auf Tour zu sein und mit ihm dann auch 1, 2, 3 Songs zu singen. Der Song spricht eigentlich wahnsinnig für Udo Lindenberg und sein ganzes Umfeld, so, weil das ist so ein richtiger Panik-Song, wo irgendwie so viel passiert und so geile Bilder drin sind, alles bunt, als wenn irgendwie Konfetti explodiert. Und so ist es da auch. So ist es da auch.
Ist das nicht, krass ist ja, dass Udo Lindenberg wirklich einer der Künstler ist, die eine so krass eigene Sprache haben, die ist sofort wiedererkennbar, dass das Lindenberg-Sprache ist. So.
Total.
Diese seltsamen Reime, die der immer macht und so, das ist irgendwie
immer schräg. Straße. Ich habe vor ein paar Wochen noch eine Sache mit ihm eingesungen, was er auch gerne macht, und das ist wirklich auch sein Stil, dass er eben so Anglizismen, sowas wie Rockstar, sagt er halt Rockstar. Ja. Also daran erkennst du ihn, und das, was zum Beispiel die Band Bilderbuch aktuell genau andersrum macht, die nehmen halt irgendwie...
Dieses Falco-eske.
Genau, sie nehmen halt irgendwie alles und machen es, verenglischen es. Mhm. Also die sagen dann so, ich bin hier gerade beim Radio. Ja. So, also das ist halt irgendwie ganz, ganz lustig, aber ist ein gutes Stilmittel. Und ja. Udo ist unser aller Gründer, so, ne?
Ja. Hier. Ich bin ein rheinischer Junge. Jupp Schmitz.
Ich wusste bis heute nicht, von wem das gesungen ist, aber.
Ja, gesungen ist es auch, glaube ich, von, also die ganz alte Version ist von Die Vier Jungens oder so, oder Die Vier Fröhlichen Jungens hießen die. Und dann wird als Hans Tönsch nochmal gesungen.
Das ist das Geilste, was ich je gehört habe, dass jemand sich die Mühe gemacht hat, ich bin ein rheinischer Junge, wirklich zu recherchieren, von wem das ist. Also das ist journalistische
Detektivarbeit. Ich liebe einfach Musik aus dem Rheinland. Also ich bin auch im Rheinland losgeworden und ich liebe das total.
Es gab 3 Songs, die ich immer gesungen habe, Karneval. Und zwar Ole, 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 wir sind die Champions. Da war ich 6 Jahre alt, mit einem Ball unterm Arm. Dann wurde sich umgezogen. Dann wurde ich als rheinischer Junge verkleidet. Dann habe ich bin ein rheinischer Junge, habe Frohsinn und Freude im Blut. Und recht locker sitzt meine Zunge, der Humor ist mein tägliches Gut. Und so weiter und so fort. So, und dann gab es natürlich noch Kufsteinlied habe ich immer gesungen.
Oh,
das konnte ich halt, weil da war der Gag, ich konnte halt jodeln. Ja. Als kleiner Junge, als 6-Jähriger, dann stehst du da. Das fanden die Leute bei uns auf dem Dorf natürlich großartig. Ja. Und meine Mutter war auch stolz. Und diese 3 Hits, sage ich mal, habe ich immer zum Besten gegeben. Und ja, das werde ich nie vergessen. Es gibt auch sogar noch Videoaufnahmen vom rheinischen Jungen.
Ah, also. Herrlich, sehr schön. Da freut man sich im Niederrhein natürlich besonders. Jein, fettes Brot.
Oh, das war mein absoluter Knutschsong, witzigerweise. In einer Phase, wo wir immer so im Sommer zelten gegangen sind. Wo man so irgendwie nach Renesse, nach Holland fuhr oder so. Und dann war man so mit der Clique unterwegs. Und dann hatte man zwar keine Freundin innerhalb der Clique, aber es wurde so rumgereicht. Ja. Und, ja, so war das doch, Mann.
Ja, natürlich
war
das so. Doch,
komm mal,
machen
jetzt,
wir uns allerdings vor.
Rollen ja alle die Augen irgendwie so, aber so war das doch. Und dann, ja, und zu Jein war man dann so leicht angetrunken von Apfelkorn und.
Der gute Behrensen,
ja, Mann. Und dann wurde halt rumgeknutscht. Das ist so mein Bild, was ich vor Augen habe, ja.
Das ist nicht das Schlechteste. The times they are a changin', Bob Dylan. Ich habe gedacht, ich muss auch mal so einen richtigen Liedermacher hier mit reinnehmen.
Ja, ich weiß nicht warum, aber ich habe mich nie so richtig mit Bob Dylan auseinandergesetzt. Mhm. Klar, mit den Klassikern und die Hits kennt man, aber das war mir immer eine Spur zu sperrig. Also inhaltlich.
Sollte das ja auch sein. Es sollte ja auch immer so ein bisschen unbequem sein.
Inhaltlich und,
so.
Meistens fand ich dann immer die Cover fand ich immer oftmals besser von seinen Songs als die Originale. Das ist eigentlich schlimm, aber manchmal war das so. Ja, kann ich gar nicht so viel zu sagen. Skip.
Kommen wir mal zu einem nicht so sperrigen Song, aber trotzdem ein absolutes Meisterwerk, Blackbird von den Beatles.
Oh. Habe ich kürzlich erst mir selber auf der Gitarre beigebracht, weil ich das immer wollte. Ja. Und dann habe ich gedacht, wie macht man das? Wie bringt man sich sowas bei? Und heute ist das ja ganz einfach. Man macht sich so ein Tutorial im Internet an und da gibt es dann einen, der das wirklich für Honks erklärt. Und da saß ich da wirklich mal einen halben Tag vor und kann jetzt auf einmal Blackbird spielen. Und Beatles, wenn man mich fragt, was war mein größtes oder mein schönstes Geburtstagsgeschenk meines Lebens, dann war es das meines älteren Bruders. Der hat alle seine Beatles-Platten mir, weil ich nur einen Kassettenrekorder hatte, auf 7 Kassetten überspielt, ja, feinsäuberlich beschriftet und hat sie mir geschenkt. Und die habe ich bis heute die Kassetten. Das war das schönste Geburtstagsgeschenk, was ich jemals gekriegt habe, weil ich so Zugang zu dieser kompletten Musik hatte, ja, und einfach fast jeden Beatles-Song verinnerlicht habe und kenne. Und Blackbird ist natürlich, ist halt auch eben ein Kunstwerk. Also da.
Aber wie lustig, mein Bruder hat mir, als ich im Krankenhaus lag, weil ich die Mandeln rausgenommen bekomme, hat er mir Sgt. Peppers und Abbey Road auf eine Kassette aufgenommen für den Walkman. Damit
ja,
ich
so
mich
sind
damit
sie, die großen Brüder, weißt du? Man vergisst ja. Man vergisst das oftmals. Also man hat ja dann auch vielleicht hinten raus mal nicht mehr so viel Kontakt oder Berührungspunkte mit seinen Geschwistern. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, also wird weniger oder so. Aber es gibt dann noch irgendwie so, manchmal blitzen so Bilder auf, wo man denkt so, ah, krass, das hat er für mich gemacht. Ich meine, das ist ja schon eine Überwindung auch irgendwie und Zeitaufwand und so. Und, und heute ist so, ja, was willst du zum Geburtstag? Ja, nee, nix, okay. Und ach ja, Matthias hat Geburtstag, dein Bruder hat Geburtstag, willst du was schenken? Ja, hier, hast du 20 Euro, kauf mal was. So. Also, ja, so sind Jungs halt. Ja.
Aber seitdem ist auch Abbey Road für mich echt eine der wichtigsten Platten.
Ja, auf jeden Fall.
Unglaublich.
Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, du musst dir mal vorstellen, wie die gearbeitet haben müssen. Also John Lennon und Paul McCartney, die saßen wirklich dann da in dieser Zeit und haben irgendwie so jede Woche einen Song geschrieben, das habe ich mal gelesen. Und die haben sich wirklich getroffen und haben sich dann einen Gag draus gemacht, so, du, John, was schreiben wir denn heute? Wollen wir heute mal einen Swimmingpool schreiben? Weil denen klar war, egal was sie schreiben, sie hätten wahrscheinlich auch über Mineralwasser und Capri-Sonne singen können. Das wäre ein Hit geworden in der Zeit. Und mit diesem Gefühl Musik zu machen, ist natürlich das Allergrößte.
Ja. Ne? Mr. Vane von Culture Beat. Ich habe gedacht, ich nehme was Ländliches noch mit rein.
Ja, da hast du auch sofort, das habe ich sofort das Bild von irgendwie Kirmes im Dorf, Autoscooter, ja, genau. Dann diese junge Typen zum Mitreisen gesucht, die mit ihrem Fuchsschwanz den Autoscooter rückwärts einparken konnten und wahnsinnig Eindruck.
Der Dauerchip für den Autoscooter.
Wahnsinnig Eindruck geschunden haben und klar, Mr. Vane, die 90s, dann diese Eurodance, der durfte natürlich nicht fehlen. Ne?
Da musst du ja so Teenie gewesen sein, ja, zu so Viva-Zeiten, wo das wirklich nur lief.
Komplett, aber wie gesagt, Eurodance kannte man, weil es einfach lief auf den Partys oder wo man halt eben war. Aber auch da war ich schon, man hat sich ja sein eigenes Genre so. Ich war sehr Hip-Hop-affin, aber auch eben bin ich extrem zu dem Crossover gewechselt, von ob das dann Doggy Dogg, H-Block, sowas
und
kam dann.
Irgendwie
so, alles solche krass. Sachen. Na. Solche Sachen waren da und da war ich auch froh, dass ich dann so, ich war eine andere Gang irgendwie, war nicht die Eurodance-Gang.
Papa was a Rolling Stone von den Temptations. Du hast gesagt, ein bisschen alter Soul-Dude.
Ja, das ist, das würde man ja heute gar nicht mehr als Lied bezeichnen, weil das ist ja irgendwie 12 Minuten lang oder so. Ja. Das ist ja eine Frechheit, wie lang dieser Song ist. Ne? und wie geil das ist, weil wenn man mal genau hinhört, also was für kleine, aber wirklich wahre und feine Geschichten da erzählt werden und immer diese Blickwinkelwette, Mama hat gesagt und die Nachbarn haben gesagt und Papa und ich, da wurden sich noch richtig Gedanken gemacht über so eine Geschichte. Das habe ich zuletzt gehört bei John Legend auf der Platte, da hat er irgendwie so einen Song über, ich glaube, es war sogar ein alter Marvin Gaye-Song, den er nochmal aufgelegt hat, I Can't Write Left-Handed, wo er so die Story von einem Kriegsveteran, der aus dem Krieg zurückkommt und irgendwie, er fragt seinen Bruder, schreib du mal den Brief für mich irgendwie, weil ich kann nicht mehr schreiben. So. Ja. Und auch wieder so ein 10-Minuten-Stück und ich mag solche richtigen
Epen.
Genau, das ist an dieser Stelle möchte ich Ingo Pullmann mal kurz hervorheben, der hat nämlich jetzt ein neues Album ausgebracht und da ist auch so ein epischer Song, der erste Song auf seinem neuen Album drauf, der geht auch 8 oder 9 Minuten und das finde ich schon ganz schön mutig in der heutigen Zeit, irgendwie so das direkt drauf zu knallen als ersten Song auf dem Album und da sage ich Hut ab Ingo und es ist auch ein wahnsinnig schöner Song noch.
Ja, sehr gut. Ich finde, ich habe erst extrem spät, ich habe das immer mitgesungen, jahrelang, und extrem spät ist mir erst die Genialität der Zeile And when he died, all he left us was alone. Ist mir erst super spät bewusst geworden, wie genial das ist. Aber das ist auch, weil ich da einfach manchmal ein bisschen langsam bin, offensichtlich. Unaufmerksam. Careless Whisper, George Michael.
Da konnte ich nicht so richtig. Also mit George Michael konnte ich was anfangen. Aber diese Nummer, die ist komplett an mir vorübergegangen. Und,
das Beste sagst du von aller Zeiten.
Die kenne ich nur aus Pornofilmen, die Nummer. die Nummer.
Okay, dann machen wir den nächsten. Raspberry Beret von Prince.
Den habe ich gar nicht, im Kopf.
Ist von der Around the World. Und es ist, she wore a raspberry beret, the kind you find in a secondhand store. Kennst du
den? Muss ich skippen.
Ja, muss man hören.
Das ist ja lustig. Das ist
mein Lieblings-Prince-Song.
Echt?
Ja. Also das ist auch mein Lieblings-Prince-Album, weil da sind eigentlich nur geile Songs drauf.
Okay.
Genie in a Bottle, Christina Aguilera.
Ja, das ist so mein Ding. Auf jeden Fall.
Hab ich mir da gedacht.
Man muss wirklich dazu sagen, also Christina Aguilera finde ich bis heute ist eine der krassesten Sängerinnen weltweit. Und dafür habe ich sie auch echt bewundert oder bewundere ich sie auch. Der Song, ja gut, das ist ein bisschen fragwürdig, aber... Ja,
das war halt so ihr Start, ne? Und dann,
ja.
Ich finde das ja bei der so interessant, die war ja quasi immer so ein bisschen die Assi-Version von Britney Spears.
Ja, stimmt,
so.
Stimmt.
Im Grunde, die wurde ja auch so positioniert. Und Genie Bottle wurde ja gegen Hit Me Baby One More Time gesetzt.
Die war schon ganz schön dirty.
Genau, und dann kam Dirty, genau,
dieses mit dem Schlüpper irgendwie Schwede, an der Das waren auch Videos.
Und dann hat die ja plötzlich hier Beautiful, so You are beautiful in every single way und so.
Dann wurde so ein bisschen Mariah Carey-mäßig größer, so ein bisschen dievenhafter. Das mochte ich auch nicht so sehr. Aber da hat man ihre Stimme immer auch wahnsinnig krass einfach um die Ohren gehauen bekommen. Und
aber ist Stimme wirklich alles?
Nee, eben nicht. Aber also es gab eine Zeit, da war ich wahnsinnig beeindruckt von so technisch versierten Menschen. Auch so ein Justin Timberlake, den habe ich wahnsinnig abgefeiert. Und ich habe auch einen Prince und einen Stevie Wonder auch für ihr Können, also für ihre Kunst mit der Stimme auch wahnsinnig bewundert. So. Oder ein Sting war auch so. Ich mochte immer die Leute, die sehr hoch singen konnten. Sting, Prince, Stevie Wonder, das war immer so mein Ding, weil ich das wahnsinnig fand sich so hochzuschrauben. Und so. Ja.
Bei Prince finde ich immer so interessant, dass ich immer den Eindruck habe, dass den nur Ideen interessiert haben. Und dann hat er die schnell aufgenommen und der hatte, nee, ich schreibe das nicht zu Ende, komm, ich habe eine neue Idee und fängt dann den nächsten Song an, weil die wirken immer alle unfertig, die Songs.
Ja, das stimmt.
Also nach der Hälfte so, ich habe keinen Bock mehr, ich habe eine ganz andere Idee, so die ist besser und so.
Und dann, da wurde ganz, ganz viel dann irgendwie auch durch die Produktion weggemacht, dass dann einfach irgendwie Dinge wiederholt wurden oder wurde einfach, okay, spiel du mal ein Saxophon-Solo, mach mal hier und das.
Aber zum Beispiel, wenn man sich, also zum Beispiel Get Off, ne, ist ein Song, finde ich super von ihm, geiler Hit, aber wenn du den jetzt nochmal anhörst, hör dir mal das Ende an. Das ist wirklich so, als wenn so nacheinander die Musiker gesagt hätten, na, also ich gehe zu den Mittagspause so, und dann spielt einer noch weiter so, ach so, sind wir fertig oder was? Ja, dann höre ich jetzt auch auf. Also hört das auf,
und
das
Witz ist, der Witz ist, dass heute Musiker sowas bewusst machen, weil sie denken, das ist ein geiles Outro. Irgendwie so, ne? Geil, pass auf, hör du mal auf zu spielen so irgendwie so. Und dann lässt du nochmal so ein bisschen ausdengeln, du verstimmst nochmal deine Gitarre. Ja, also...
So war der halt einfach.
Der Prinz.
So, das war Skipper. Das war's im Grunde genommen auch mit den Songpoeten heute. Eine Sache habe ich noch, die ich gelesen habe, die fand ich irgendwie ganz schön, weil ich habe das immer ganz gern, wenn man so ein Gespräch mit einer schönen Anekdote abrundet. Und da habe ich irgendwo mal gelesen, du hattest eine Freundin, ich weiß, vielleicht war das sogar die Sechsjährige, die war Turnierreiterin. Wegen der bist du immer nach Aachen und hast dann da wie so ein Depp rumgestanden, hast du mir erzählt.
Wo findet man denn sowas? wo habe ich denn sowas immer erzählt? Aber das stimmt tatsächlich, das war die besagte Freundin Annika. Und die ritt sogar fürs Nationalteam, also im Springreiten. Ja. Und ich kann überhaupt nichts mit Pferden anfangen. Also so gar nicht. Und ich habe einfach nur eine Heidenangst vor den Riesenkloppern und denke immer, wenn ich da langlaufe, die treten mich gleich und ich fliege so wie in einem schlechten Comic irgendwie 7 Meter in den Stall. Ja, und da musste ich halt immer, man braucht dann immer einen so einen Turniertrottel, einen sogenannten TT. Ja. Das ist ein feststehender Begriff, glaube ich, irgendwie so. Und, der halt immer dann auf diesem sich Einreiteplatz befindet, wo die sich alle vor ihrem Run sozusagen warm machen. Und da musst du halt immer dahin, dann sagt die, jetzt Ochser! Und dann musst du halt irgendwie einen Ochser aufbauen und jetzt Doppel-Ochser und dann musst du halt immer dahin die Stangen wieder aufheben. Und dann wieder, also es war irgendwie, mein Highlight waren immer die Buffets auf diesen Veranstaltungen.
Hat die dann auch immer so einen Hut getragen?
So
ein rotes Jackett und so einen Hut?
Doch, Jackett, klar, weiße Hose. Die haben natürlich immer dann ihre, auch die Trikots an.
Das war dann der Chio in Aachen oder so, ne? Ist auch, glaube ich, der große Wettbewerb.
Aachen ist immer Weltmeisterschaft in Aachen oder Große Preis von Aachen ist, glaube ich, wenn nicht der größte, neben Olympia, die größte Reitveranstaltung überhaupt, ja.
Ja, ist doch schön, kennst du dich da auch aus?
Ja, Aachen. So, Aachen, eine wunderschöne Stadt.
Johannes, das war ein super tolles Gespräch. Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mega viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir super viel Erfolg mit Kreise, deinem neuen Album. Mögest du die Serie fortsetzen von den Alben, die sich in den Charts immer weiter übertroffen haben. Alles Gute für die Tour und für alles, was du da jetzt noch machst.
Ich fand das auch sehr, sehr schön hier bei dir und danke für die Gastfreundschaft. Es war einfach ein angenehmes Gespräch, muss ich sagen, habe ich selten erlebt. Von daher immer weiter. Und wenn was ist, ruf an, ich komme rum.
Grüße an Niederrhein.
Machen wir. Alles klar. Echt geil.
Songpoeten ist ein Podcast von Sony Music Entertainment Germany, erdacht und kreiert von Alexandra Falken und Petra Demar, moderiert von Nils Bogelberg und produziert von Maria Lorenz Pulatis.de. Und natürlich mit freundlicher Unterstützung der Sony Music Künstler und Freunden. Der Intro- und Outro-Song, wann immer, wird uns freundlicherweise von Luca zur Verfügung gestellt.